kalt.
Aber wie, ist jetzt egal. Nicht so richtig kalt?
Ja, ist aus dem Regal.
Also warmes Bier mitgebracht oder was?
Ja, aus dem Regal.
Läuft schon, ne?
Läuft schon?
Ja. Du hast, nur, dass du Bescheid weißt. Komm, wir machen mal auf. Alkoholfreies, was sagt denn die Uhr? Ja, guck mal, 10 vor 11 oder was?
Hallo bei Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Langen, hier, deins. Gib mal her, meins.
Langen.
Also du bist ja auch Podcaster, ne?
Ja.
Habe ich gehört. Dann kannst du doch hier mal anmoderieren. Du kannst mal einen Hot Seats Cold Brews Podcast anmoderieren. Hast du Bock?
Wenn du mir jetzt noch mal ganz kurz das Skript gibst. Wie macht das normalerweise?
Ja, das Skript ist das hier, Sticker. Da ist voll Freestyle.
Okay, der Bike-Podcast Nummer 1.
Ja,
willkommen bei Hot Seats und Cold Brews.
Ja, richtig.
Wir haben zwar ein, was vermeintlich Cold Brew sein sollte, aber heute so ein bisschen zimmerwarm ist.
Warm Brews. Geil. Aber ja, okay, wir haben auch gar nicht gesagt, wer da ist. Ne? Ich habe hier zu Gast den Tim.
Jetzt bin ich gespannt.
Tim Thiel.
Richtig.
Alter, das ist ja fast ein Künstlername.
Ja,
habe ich mir auch gedacht. Aber ich sage jetzt trotzdem, du bist ja ein geborener Mac Duszewski.
Das ist korrekt.
Und dein Vater war ja auch schon hier, ja. Gast. Deswegen machen wir hier Family bald voll. Nee, finde ich geil. Aber wie kommt man an so einen geilen Namen wie Tim Thiel? Tim und Struppi klingt ja schon geil. Aber
ja,
Tim
genau. Thiel, also ich habe es nicht irgendwie, wie soll ich sagen, künstlich herbeigeführt, sondern ich habe eine Südafrikanerin geheiratet, die schon so, die den Namen trug. Und weil ich jetzt ihr nicht zumuten wollte, mit einem polnisch-litauischen Namen in Südafrika unterwegs sein zu müssen, weil wir leben auf unterschiedlichen Seiten der Welt.
Wie heißt sie mit Vornamen?
Tatum.
Tatum Mac Duszewski wäre auch
komplex. Und dann heißt sie noch Olivia. Olivia, Tatum Olivia Mac Duszewski. Das wäre schon sehr spektakulär gewesen. Ja, und wenn sie jetzt einen totalen Kacknamen gehabt hätte, dann wäre ich vielleicht nochmal in Verhandlungen gegangen. Aber ja, das war okay.
Nee, das ist schon cool. Ne?
Also Tatum und Tim Thiel.
Ich finde das fast wie ein Künstlername.
Ja, ja.
Tim Thiel.
Tim Thaler habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ja. Aber das Witzige ist, in Deutschland wird es immer, also fast ausnahmslos, sagen die Leute mal Thele.
Thele.
So, als würde es das A gar nicht geben in dem Namen.
Telefernsehen.
Tim Thiele.
Teleshopping.
Ja, genau.
Du hast ja auch mit Shopping zu tun. Genau, vielleicht, vielleicht fangen wir da mal an, weil einige kenne ich ja vielleicht auch nicht. Du bist ja schon so eine Art Brancheninsider. Genau, was machst du so?
Was mache ich so? Also, ich bin, erstmal bin ich Vertriebler, schon seit über 20 Jahren. Bin ja in die Fahrradbranche durch meine Eltern. Mein Papa war ja schon da, hat ja schon ein bisschen was über unsere Familiengeschichte erzählt. Seit meiner Geburt quasi in der Branche und habe so mit 18, jetzt bin ich 42, mit 18 ungefähr angefangen, als Handelsvertreter zu arbeiten und habe ja verschiedene Marken da vertrieben oder mache das auch heute immer noch. Ich habe immer noch eine Handelsagentur und habe dann ein paar Jahre später angefangen, mich kreativ noch zu betätigen, weil ich irgendwie noch ein kreatives Outlet brauchte. Ich auch eher aus so einer kreativen Familie komme. Und habe dann damals für die Marke O'Neill, für die ich heute auch immer noch arbeite, die haben, ist eine Motocross-Marke, die haben ja quasi die erste Motocross-Bekleidung überhaupt, 1970, haben die mit angefangen, die Motocross-Kleidung zu produzieren und Mitte der 90er, Anfang der 2000er sind sie so langsam ins Fahrrad reingegangen, dann auch mit Asonic-Komponenten und so weiter. Und als sie dann nach Deutschland gekommen sind, wollten die halt ein neues Image haben und das diese Transformation, die haben wir begleitet oder haben die, mein Bruder hat quasi Kataloge designt, mein Vater hat die Firma beraten und wir haben gemeinsam Fotoproduktion, Filmproduktion gemacht und das war so ein bisschen der Startpunkt für die kreative Arbeit und dann haben wir eine Zeit lang halt erstmal nur für die Fahrradbranche gearbeitet, aber da habe ich dann irgendwann so ein bisschen gemerkt, dass erstmal wollte ich ein bisschen was anderes sehen auch mal, nicht nur die Fahrradbranche sehen und haben uns so ein bisschen rausentwickelt. Und weil die Budgets auch nicht so interessant waren und dann haben wir mehr so Kontakt aufgenommen zu den großen Werbeagenturen.
Und sie sagen, in der Fahrradbranche gibt es nichts zu verdienen, oder was?
Damals war das so. Ich glaube, heute hat sich das ein bisschen geändert, auf jeden Fall. Kommen wir ja gleich auch noch zu, weil wir einen Schritt wieder zurückgegangen sind quasi.
Der Richie Schlater sagt immer, come to the bike industry, you can make hundreds.
Okay, ja, da ist ein bisschen was dran auf jeden Fall. Und genau, dann sind wir erstmal, haben wir quasi uns in Verbindung gesetzt mit den großen Werbeagenturen in Berlin, Hamburg und so weiter und haben für die dann quasi Filme, Fotos produziert eine ganze Zeit. Aber da war das
natürlich. Aber du kannst ja nicht einfach als Nobody einfach mal in Hamburg anrufen und sagen, ey, ich produziere für euch Filme, Fotos. Oder? Machst du das?
Ein bisschen so habe ich das gemacht, doch, klar. Also ja, ich bin so braun und ich habe mir immer gedacht so, du lernst es eigentlich immer erst beim Tun. Natürlich machst du dann auch viele Fehler und verbrennst dich vielleicht hier und da auch ein bisschen, aber ich finde, so kommst du eigentlich da am besten rein. Du kannst wahnsinnig viel über Dinge nachdenken, aber die beste Schule ist immer noch die Execution und das ging ganz gut. Also auch der Ruhrgebiet-Charme, den wir da auch so ein bisschen mit reingebracht haben, das fanden die auch ganz nett eine Zeit lang auf jeden Fall und fanden die cool.
Eine Zeit lang, ja.
Ja, das war jetzt vielleicht ein, das hätte ich jetzt gar nicht sagen müssen. Also lief das eigentlich die ganze Zeit ganz cool. Aber es ist natürlich eine unheimliche Konkurrenz, die du hast und vor allem der Standortnachteil war dann irgendwann so, dass wir uns nochmal, wie soll ich sagen, auf die Roots zurückbesonnen haben. Wir haben in der Zeit wahnsinnig viel gelernt, für große Firmen gearbeitet, große Firmen aus der Automobilbranche sehr viel gemacht, Volvo, Mercedes, Porsche und so weiter, Expedia haben wir ein Projekt gemacht und ganz viele andere Sachen, also alle möglichen Bereiche. Was aber mich da immer so ein bisschen gestört hat, war ja quasi, dass du jedes Mal dich immer neu in so eine Branche reindenken musst, von der du ja eigentlich nur so vielleicht als Konsument Ahnung hast, aber nicht so tiefes Wissen hast, wo du dich tagtäglich mit beschäftigst und was vielleicht auch deine Leidenschaft ist. Und dann haben wir so vor gut 3 Jahren gesagt, wir würden auch gerne mal wieder ein bisschen strategischer arbeiten wollen, weil wir waren eigentlich immer nur so ausführende Kraft.
Du sagst immer wir, wer sind jetzt wir?
Ja, die Jungs, mit denen ich das zusammen mache noch. Ja, ne? Ja. Also ich bin ja nicht ganz alleine, wir machen das ja mit ein paar Leuten.
Du bist ja, glaube ich, wie dein Vater auch ein exzellenter Netzwerker, oder? Du hast immer die richtigen Leute um dich rum, pflegst Kontakte.
Ja, gut. Also mir macht das Spaß. Also wenn irgendwo Veranstaltungen sind, man kann neue Leute kennenlernen, dann finde ich das immer spannend. Ich war auch immer derjenige, der, wenn ich eine neue Freundin hatte und dann kam irgendwann dieser Punkt, den Eltern vorgestellt zu werden, ich habe mich immer sehr auf diesen Tag gefreut. Also andere finden das schlimm, aber ich fand das immer total spannend, zu sehen, wie die Leute so sind, wie Leute auf mich reagieren und so weiter. Das finde ich irgendwie in so interessante Studien und macht mir unheimlich Spaß. Also das fällt mir nicht schwer. Genau, wo war ich denn jetzt eigentlich abgeschweift?
Wo waren wir denn abgeschweift? Ja, du hattest genau, du hattest gesagt, aber abschweifen ist immer geil. Dass es schwierig ist, wenn du in eine neue Branche kommst, die du eigentlich gar nicht so gut kennst, genau, sondern nur von außen, genau, so als User.
Und es ist ja auch eine sehr, wie soll ich sagen, die Art zu arbeiten hat uns auch irgendwann so ein bisschen missfallen. Also ist ja, ich finde so der Umgang mit Menschen da in der Werbebranche, vor allem wenn du jetzt nicht die größte Produktionsfirma bist und so weiter. Also nicht, dass jetzt alle schlecht mit uns umgegangen werden, ganz und gar nicht, aber es gibt da so ein paar Gebaren, so mit dieser ewigen Pitcherei und dann kriegst du hinterher noch nicht mal Bescheid gesagt, wenn du es nicht geworden bist und du hast ja echt eine Woche, vielleicht 2 Wochen drauf vorbereitet und so. Da hatten wir dann irgendwann nicht mehr so Lust drauf und und einfach, weil wir jetzt auch nicht in Hamburg und in Berlin sind, um da direkt dann auch immer agieren zu können, haben wir dann einfach gesagt, so, ey, lass uns doch jetzt mal was machen, wo wir wieder ein bisschen mehr Hebel haben, wo wir auch ein bisschen kreativer von der Pike auf, wo wir nicht einfach nur ein Briefing bekommen und das dann umsetzen müssen, wo wir dann quasi schon vorne mit ansetzen können und vor allem auch den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, Mehrwert bieten, weil wir einfach die Branche kennen. Man muss sie uns nicht erklären. Und dadurch, dass ich Handelsvertreter ja auch schon immer war, bin, ich die Branche von allen Perspektiven kenne. Also erstmal als Konsument, ich bin ja selber leidenschaftlicher Radfahrer mein Leben lang. Den Händler kenne ich, kenne den Hersteller, den Athleten, den Kreativen, der in der Branche arbeitet, so einen holistischen Blick drauf. Und da haben wir gesagt, ey, das müssen wir eigentlich nutzen.
Ja,
so.
Absolut.
Dann haben wir uns natürlich haben wir damit angefangen zu einem super geilen Zeitpunkt, als die Branche gerade so Anfang ihrer größten Krise seit Jahrzehnten steckte. Aber no pain, no gain.
Pain, no gain. Ja, aber es ist ja auch, du sagst, du bist immer noch Handelsvertreter, das heißt, du fährst immer noch zu Händlern raus.
Genau.
Du also, bist vorne an der Front.
Ja, genau. Also ich habe ich habe es ein bisschen runtergedampft. Ich habe das ja auch bis vor ein paar Monaten noch mit einem Partner zusammen gemacht. Das Portfolio runtergedampft auf ein paar Sachen, die mir einfach extrem viel Spaß machen. Das sind ein paar Bekleidungsmarken und eine Brand, die so Montageständer baut. Und die Art zu arbeiten als Handelsvertreter, die hat sich auch extrem geändert. Also es ist nicht mehr dieses klassische Klinkenputzen, wie das vielleicht früher noch so war, ja. Sondern du musst eigentlich viel digitaler sein. Du musst ja auch einfach so Beratungsskills haben. Das Menschliche ist noch wichtiger geworden. Das macht mir eigentlich Spaß. Und vor allem, weil das auch die ganze Zeit wie so eine Field Study ist für das, was wir ja dann hinterher in der Beratung und im Kreativen dann nutzen für Kunden, ist für Full Circle einfach, weil ich eigentlich so die ganze Zeit wie so eine Marktforschung mache, eine, die ich eh machen muss. So. Frage ich vielleicht ein paar Fragen mehr, wenn ich irgendwie beim Händler stehe, um so ein bisschen in den Markt reinzuhorchen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Hat sich der Markt nicht brutal verändert? Durch sowieso die Krisen, die du angesprochen hast, aber auch durch diese ganze Online-Thematik. Ich habe manchmal so den Eindruck, es gibt so zwei Arten oder mindestens zwei Arten von Käuferschichten, nämlich die einen, die noch zum Laden gehen, zum Fachhandel und sich auch gern beraten lassen und die Sachen sehen wollen und mal anfassen wollen und so. Mhm. Und dann gibt es die anderen, die sich einfach durchs Netz klicken und Angebote suchen und draufdrücken.
Ja, ist spannend, dass du das jetzt gerade ansprichst. Ich habe heute Morgen auf LinkedIn dazu noch einen Post gemacht zu dieser ganzen Geschichte. Ich glaube ja, dass wir jetzt kurz davor stehen, dass wir quasi sich der ganze Markt überhaupt in zwei so Megatrends aufklustern wird. Und das eine ist quasi diese super digitale KI und keiner weiß mehr, was echt ist und was nicht echt ist. Geile Tools, die man nutzen kann und so weiter. Klar, keine Frage. Unaufhaltsam. Also wer sich dem verweigert, ist selber schuld. Also mitmachen auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite der...
Also ich höre raus, du bist KI-Fan oder...
Auf jeden Fall. Nein, ja. Also ich das kann man sehr gut für unsere Arbeit nutzen. Man kann, wie soll ich sagen, vor allem wenn man jetzt so Solo-Entrepreneur ist oder so, du hast auf einmal 10 Mitarbeiter mit dir am Tisch sitzen, wenn du willst, ne, wenn du es vernünftig nutzt. ja, ist ja so.
Die dir erzählen, was du hören willst.
Einmal das. Es kommt ja immer darauf an, wie du die Maschine benutzt. Ja. Ne? Aber ich sehe da eine Riesenchance. Aber auf der anderen Seite werden diese ganzen analogen Themen wie, also Konzerte sind besser besucht denn je. Ich bin Plattensammler seit Mitte der 90er und die Plattenläden sind voller denn je. Die Plattenpressen laufen auf absoluten Hochtouren. So viele Platten haben die nicht produziert in den 90ern.
Ja, aber zeigt das nicht eher so einen Trend, dass die Leute wieder Bock haben auf Analogität?
Genau, du hast diese beiden Pole. Ich glaube, dass du diese beiden Pole hast. Und deswegen glaube ich einfach, dass das Fahrrad die krasseste Boom, der steht uns noch bevor, glaube ich. Weil die Leute sich noch mehr nach solchen... Dingen, wie guckt ihr die ganzen Community Rides an, die jetzt gerade überall entstehen? Mhm. Wie viele Menschen da mitmachen? In Dortmund, glaube ich, in der Community sind 1500 Rennradfahrer. Und das gibt es ja jetzt in jeder großen Stadt, so ein Ding. Und die Bikeparks sind voller denn je. Es werden immer mehr Bikeparks gebaut überall. Und die Leute sehen sich nach so analogen Erlebnissen und ohne jetzt das andere zu verteufeln. Das andere gibt es trotzdem. Aber du brauchst diesen Ausgleich, weil am Ende des Tages sind wir halt immer noch Herdentiere. Und wollen uns irgendwie suchen den sozialen Kontakt und so weiter. Der eine mehr, der andere weniger. Auf der anderen Seite wird sicherlich auch, weiß nicht, ob unsere Kinder oder die Kinder unserer Kinder irgendwann so sein, dass die ihre KI oder ihren Roboter heiraten werden. Das wird sicherlich auch passieren. Ja, ist ja so. Das sind ja so die Dinge, die wahrscheinlich passieren werden. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass diese ganzen analogen Themen, Platten sammeln, auf Konzerte gehen, in Restaurants gehen, sich mit Freunden treffen, Familie und so weiter, die nächsten Megatrends sind. So. Und deswegen ist das Fahrrad ist mittendrin. Das bedient so ganz viele Aspekte davon gleichzeitig. Und deswegen, also...
Ja, du hast ja auch die Leute, die so voll auf so ganz moderne Fahrräder stehen, eine elektronische Schaltung, elektronisches Fahrwerk, so alles am besten noch App gesteuert, so, was habe ich gegessen heute, wie viel wiege ich darauf, stellt sich mein Fahrwerk unter Luftdruck ein. Und dann gibt es ja auch das Gegenteil, ne? Die noch mit komplett analogen Rädern durch die Gegend fahren, so Retro-Bikes und so, also ist eigentlich genau das,
ja, was hier, du sagst. Eroica heißt, ne? Das Rennen oder diese Rallye Italien, ne? Wo die alle mit ihren...
Die müssen ja ein gewisses Alter haben, die Räder. Da darfst du ja gar nicht.
Die Menschen auch, glaube ich.
Die Menschen nicht, aber ich glaube auch die Bekleidung. Ja, die muss ja auch die original alte Bekleidung haben. Wir waren auch neulich in Italien, da war so eine Autorallye, auch nur mit alten Autos. Fand ich auch mega geil. Ja. Also die Menschheit, die sehnt sich schon immer so ein bisschen zurück nach ihrer eigenen Jugend und ich glaube auch nach einer simplifizierteren Welt, ne? Weil die Welt ist momentan ja so komplex geworden.
Genau.
Also du kriegst ja, habe ich gestern mit meiner Frau darüber gesprochen, so die liest sich so ein Newsletter auch über die Entwicklung in der KI und das nennt sich immer die Evolution der letzten Woche. Mhm. Und wenn du denkst, dass man da Evolutionen in Wochen einteilt, dann sieht man, wie schnell da die Entwicklung geht. Und viele haben da, glaube ich, auch gar keinen Bock mehr drauf und können das auch gar nicht.
Ja, also ich glaube, dass du einen riesen Fehler machst, wenn du dich der ganzen Sache komplett verschließt. Ich habe mir jetzt quasi als Mantra gesetzt oder als Ziel gesetzt, jede Woche mindestens einen Tag, in Summe Arbeitstag, beschäftige ich mich und arbeite mit KI-Tools, damit ich da irgendwie am Ball bleibe, weil es ist einfach wichtig für das, was wir machen, dass man da up-to-date ist. Wenn man sich der Sache verschließt und einfach aus Idealismus glaubt, das geht dann wieder weg und so weiter, das ist ein Trugschluss. Technik hat sich immer durchgesetzt und mach mit oder zieh eine Höhle, so ist jetzt mein
Statement. Ne? Also. Aber für dich, also ich habe ja ein bisschen natürlich vorher recherchiert, so dein Werdegang und was du vor allem jetzt machst. Mhm. Und du sprichst immer viel über Relevanz. Ne? Das ist eigentlich das Wichtigste, was man heute haben kann. Und ich finde, gerade in Zeiten von KI ist es ja immer schwieriger, Relevanz herauszuarbeiten, weil es wird in Masse so viel Information rausgeballert, die teilweise auch gut ist. Wie kannst du deinem Kunden da, ja, oder wie kannst du dich unterstützen, dass man da wirklich zu Relevanz kommt und nicht einfach nur Masse produziert?
Also ich denke mal so, die Leute, die eine Marke ins Leben gerufen haben, die haben sich ja was dabei gedacht. Die haben das ja aus irgendeiner intrinsischen Motivation heraus gemacht. Die meisten, vor allem in unserer Branche, das ist Fluch und Segen zugleich, haben es meistens gar nicht so aus dem Aspekt gemacht, wir wollen jetzt Millionär werden.
Ich glaube, das macht keiner.
Das machen die wenigsten. Die meisten bei uns sind ja Idealisten, die angefangen haben, das aus einem, ja, die haben sich was gedacht, die sind Ingenieure, die haben gesagt, jetzt müssen wir die Anlenkung mal so und so machen und dann haben wir endlich ein geileres Fully oder was weiß ich, was sie sich gedacht haben und haben das umgesetzt. Und wenn man diese Geschichten erzählt, warum hat Person XY die Marke gegründet und diese Geschichte nach außen kehrt und die Möglichkeit gibt, dass sich Leute damit connecten können, dann erfährt es Relevanz.
Ja.
Also wenn es wie soll ich sagen, auf der einen Seite was Besonderes ist und noch relevant ist, dann hast du ja was geschaffen, womit Leute sich connecten können, was vielleicht eine Anziehung birgt. Und so würde ich sagen, auch in Zeiten von KI. Deswegen ist es umso wichtiger und deswegen der Grund, weswegen wir angetreten sind, dass wir sagen, es ist noch wichtiger denn je, in seine Marke zu investieren und nach außen zu stellen, was dich ausmacht. Was macht dich unique? Was macht dich als Marke unique, aber was macht dich auch als Person unique? Ne? Weil das ist einfach die Geschichten, die du als deine Person erzählen kannst, die hast nur du erlebt, die kann keine KI dir nachmachen und das gleiche auch als Marke.
Genau.
Und deswegen investiert in eure Marke als Brand, aber auch in eure Personenmarke, weil...
Ja. Nur, genau, aber bis der Kunde, sag ich mal, diesen Punkt überhaupt sieht, da muss er sich schon sehr tief trotzdem mit der Thematik beschäftigen. Ne? Weil wenn ich jetzt ob ich Gravelbike fahre oder Rennrad oder Mountainbike, wenn ich durch den Wald fahre, da kommen mir unheimlich viele Räder entgegen der Marken, ich sag jetzt mal Canyon oder Rose, so beispielsweise. Mhm. Ohne, dass ich jetzt die Marken irgendwie schlecht machen will oder so, nee, ganz und gar nicht. Aber die haben einfach eine unheimliche Präsenz und machen natürlich auch einen super Job zu einem guten Preis. Mhm. Und das sind ja eigentlich schon so drei Key Features, die einen Nicht-Szene-Insider sofort von so einem Produkt überzeugen, dann kaufe ich mir. Und was du sagst, dass man eine Marke so mit Emotionen ein bisschen aufladen muss und die Geschichte dahinter erzählen muss, da kommst du ja erst 10 Schritte später hin als Konsument, ne?
Also ich würde jetzt mal unterstellen, dass die Konsumenten das relativ schnell merken. Du hast gerade Rose als Beispiel genannt. Das ist gerade ein Lieblingsbeispiel auch von mir, weil wir kennen Rose ja schon ewig. Meine Eltern haben in den 90er Jahren schon Geschäfte mit denen gemacht. Die hatten früher mal eine Radmarke, die Red Bull hieß. Und die haben quasi von dem Rahmen, der hier auf dem Tisch steht, das Design aufgegriffen. Also die haben ja so ein bisschen so ein Rocky Mountain Rahmendesign da damals drauf gemacht. Dann hießen die Red Bull. Also ganz grauslich. Ich bin jetzt mal ganz offen, obwohl ich die Familie Rose sehr, sehr schätze und absolut wertschätze, was die da jetzt in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben.
Ja, nicht nur in den letzten Jahren.
Ja, also es ist einfach...
Waren es nicht so die Ersten, die so ein Versandmodell angeboten haben?
Absolut, absolut.
Also die haben Internet.
Die haben ganz signifikant die Bike-Szene in Deutschland mitgeprägt. Aber sie haben sich extrem krass weiterentwickelt und in einer sehr kurzen Zeit. Und was sie jetzt halt gerade machen, Rose, ist, dass sie, ja, wie soll ich sagen, die sind kulturell relevant. Also Freunde von mir, die jetzt vielleicht durch Corona oder vorher in die Branche gekommen sind, für die ist Rose gerade die Marke. Weil die sind eingestiegen in die Branche und die kennen Rose so, wie Rose heute ist. Die haben das davor gar nicht gesehen, das, was wir kennen noch von früher und so weiter, wie das damals war. Und die machen einfach gerade die Kommunikation, die sie machen, ist sehr zugänglich, ist sehr lifestyleig, ja, ist sehr, also sie promoten wenig über dieses, was früher beim Rennrad oder beim Gravel üblich war, dass sie immer die Performance in den Vordergrund gestellt haben, ihre Top-Athleten. Nee, die haben jetzt zum Beispiel, die haben jetzt auch das Rose Rockets Team jetzt neu, aber die sind ja auch ganz anders drauf, wie die quasi in den Sport gekommen sind, ist ja auch so ein Social Media Ding gewesen. Die sind ja auch, mein Vater würde sagen, die Jungfrau zum Kind jetzt in so ein Pro-Tour-Team sich entwickelt und haben halt so Leute an Bord, die einfach so ein bisschen es anders machen. Ne? Dann haben sie diesen Rose Racing Circle und so weiter. Also die bieten unheimlich viele Punkte auf Markenebene, womit sich Leute connecten können, die jetzt vielleicht auch neu in den Sport kommen. Und das ist eigentlich das, was ich auch mir wünschen würde für unsere Branche, dass wir uns ein bisschen raus aus diesem Nerd-Denken. Wir kommunizieren die ganze Zeit unter uns Nerds für Nerds und ja. Teilen den Kuchen eigentlich nur jedes Jahr wieder neu auf an die gleichen Leute, die es da so gibt. Aber der Dropper hat uns gezeigt, dass wenn man sich so ein bisschen öffnet und das Ganze lifestyleig macht und weg von diesem höher, schneller, weiter und du musst einen 30er Schnitt fahren, sonst darfst du nicht mitmachen.
Langsamer geht auch, wusste ich gar nicht.
Bierpocke und langsam geht auch tatsächlich, ja, sehe ich ab und zu.
Ja.
Und dann sieht man auf einmal, kommen mehr Leute in den Sport rein und können sich fürs Fahrrad begeistern.
Ja, ja, das stimmt, weil es auch ja, cooler ist, ansehnlicher. Ja. Ich glaube, dein Vater hatte in dem Podcast auch ein geiles Beispiel, wo er sagte, irgendwie so das reiche Zahnarztpärchen, was mit dem Auto an der Ampel steht und überlegt, was machen wir jetzt als nächsten Sport so. Ach komm, wir gehen. Und dann hält neben denen ein Fahrradpärchen, aber übelst gekleidet, so richtig oldschool. Und dann denken die beiden, ja, dann lass Golf spielen gehen, weil Anfahren ist uncool. Ja, und diese Dropbar-Nummer, das hat auf jeden Fall jetzt ein bisschen Coolness gebracht und ich meine, du bist ja tief drin. Ich glaube, das ist so eine der wenigen Kategorien, wo noch gut verkauft wird, ne? Oder die letzte Zeit gut verkauft
wurde. Ohne Motor. Ne?
Ja,
ohne Motor. Also ohne Motor wird das sehr gut verkauft. Aber weil wir da Kultur geschaffen haben und das nicht motorisierte Dropperrad ist Kulturgut. Und das ist jetzt ein Lieblingsthema von mir gerade auch so ein bisschen. Das Mountainbike vernachlässigen wir da ein bisschen. Also wenn ich jetzt zum Händler gehe, dann sagt er zu mir, ja, hier, die unmotorisierten Mountainbikes, die stehen wie Blei.
Ja.
So. Warum stehen die denn wie Blei? Die stehen wie Blei, weil wir die ganze Zeit nur noch Kommunikation machen für die E-Mountainbikes. Ist natürlich auch geil, wenn du ein 6.000-Euro-Fahrrad verkaufst im Vergleich zum 3.000-Euro-Fahrrad, ja, was nicht motorisiert ist. Aber was wir dabei vergessen ist, dass wir die ganzen Nachwuchs komplett, ausschließen, wenn wir keine Kommunikation mehr für die machen.
Ja.
Und vor allem saugen wir uns auch das subkulturelle, Nährboden.
Ja.
Worauf das E-Bike, ja, E-Bike-Fahren ist ja so, hat ja keine coole Kultur.
Nee.
Also zeig sie mir. E-Bike-Fahren macht Spaß, klar, macht Spaß. Aber womit identifizieren die sich? Die identifizieren sich mit einem Jackson Goldstone, Lloyd Bruni, der im World Cup fährt. Und die fahren unmotorisiert. Und wenn wir...
Na gut, die fahren auch nur bergab.
Ja, oder jetzt von mir aus...
Nein, ich weiß, was du meinst.
Ne, ein Enduro-Fahrer oder auch ein Nico Schurter oder wie auch immer. Die Kultur kommt von den unmotorisierten Fahrrädern.
Ja.
Und ich glaube, es ist zu kurz gedacht, wenn wir aufhören, da Kommunikation für zu machen und auch das unmotorisierte Fahrrad ernst zu nehmen. Weil wenn du jetzt als 16-, 17-Jähriger in den Sport reinkommst und deine Eltern fragst, ob du jetzt mal für 6.000 Euro oder 5.000 Euro ein E-Mountainbike haben kannst, dann also können sich die wenigsten leisten. Aber wenn du dir ein Dirtbike für 1.000 Euro oder 1.200 Euro, das geht, ist schon eher drin.
Ja.
Und so ist ja der Zugang in den Sport. So war es bei dir, so war es bei mir, mit einem kleinen, günstigen
Fahrrad anfangen. Bei uns gab es halt auch noch keine E-Bikes.
Gab es ja auch noch nicht, genau.
Das ist auch so eine
Thematik. Aber unsere Räder wurden auch immer teurer, hinten raus.
Richtig, ne? Ja.
Das geht natürlich dann auch schnell. Du kannst ja natürlich auch unmotorisiert viel für ein Rad ausgeben. Und wenn man den Nachwuchs da nicht abholt, meiner Meinung nach, dann schaffen wir uns vielleicht irgendwann so, dann haben wir nur noch so Ü40 mit iPad am Lenker,
ja,
und ohne Helm im Wald und weißt du, solche Kundschaft irgendwie unterwegs, weil wir gar nicht mehr diese Bilder haben aus dem Subkulturellen. Also es ist nicht so dramatisch, wie ich das jetzt beschreibe. Wir müssen nur aufpassen. Wir haben immer noch einen Red Bull Rampage, wir haben einen World Cup, wir haben kleine Events und so weiter für die Subkultur, die super wichtig ist. Aber genau, die Kultur, die wir geschaffen haben fürs Dropper, die könnten wir eigentlich auch fürs unmotorisierte Mountainbike schaffen, um das wieder cool zu machen. Ich fahre persönlich ja immer noch kein E-Bike. Ich finde es cool und macht auch Spaß, aber ich finde, bergunter fährt sich ein unmotorisiertes Mountainbike immer noch besser. Ich habe noch keins gefahren, wo ich sage, das merke ich nicht.
Ja, ist auch meine Denke, aber ich hatte vor 3 Wochen ungefähr, habe ich fürs Mountainbike-Magazin so eine Fotoserie produziert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Magazine, das sind diese Papierdinger, wo man drin blättern kann.
Ja, ich kenne das ja noch. Ich bin ja alt genug.
Ich finde es auch nach wie vor geil, so ein Heft in der Hand zu haben, wo man drin blättert, finde ich super. Ich finde, man liest auch aufmerksamer da drin. Irgendwie ist es wertiger.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das wiederkommt, das ganze Printthema. Stärker wiederkommt.
Ich hoffe und glaube das auch. Egal, auf jeden Fall mache ich da jetzt seit einiger Zeit so eine Serie, die nennt sich Düse Meets the Locals. Da besuche ich immer irgendwen und gehe mit den Radfahren. Also meistens Leute, die schon irgendwie eine gewisse Persönlichkeit sind in der Branche, damit man auch eine gute Story erzählen kann. Und da waren wir in der Eifel jetzt beim Tom Pöldol. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Der ist so ein Enduro-Fahrer, E-Enduro-Fahrer. Recht gut, also einer der erfolgreichsten E-Enduro-Fahrer. Und mit dem habe ich mich auch unterhalten, auch über dieses E-Thema und analog und so. Und das ist einer, der ist noch nie auf dem analogen Mountainbike gesessen. Der kommt vom Motocross. Und dann hatten die so einen.
Die wird es jetzt auch geben, klar.
Dann hatten die auch diese Corona-Krise, keine Rennen mehr, kein gar nichts. Da hat er gesagt, was mache ich jetzt? Ich fahre MTB. Und dann habe ich auch gesagt, ja, so mein normales Projekt ist viel geiler bergab, so viel spielerischer, viel leichter. Dann sagt er, ja, habe ich probiert, finde ich voll scheiße. Das liegt überhaupt nicht satt, ist mir zu leicht. So, ne? Also ich glaube, weil was du gerade sagst, wir züchten eine Generation heran, die vielleicht nur noch E fährt, die finden auch irgendwann nur noch E geil, weil sie gar nichts anderes mehr kennen.
Ja, also trust the process auch so ein bisschen. Klar, es kann auch sich alles irgendwie noch so entwickeln. Es ist jetzt aber so gerade mein Gefühl. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann E-Bikes, die vernünftig funktionieren und die irgendwie, keine Ahnung, bei 1.000 Euro, 1.200 Euro anfangen, weiß ich ja nicht. Ja. Aber die Leute haben tendenziell eher ein bisschen weniger Geld in der Tasche und wir brauchen Nachwuchs. Also wir können nicht einfach glauben, dass sie jetzt alle demnächst E-Bike fahren. So, deswegen brauchen wir Einsteiger, Mountainbikes und so weiter.
Ja. Ich muss jetzt mal kurz in Schutz nehmen. Es hat hier zweimal gepiept. Ne? Ich sage den Leuten immer, ey, macht eure Handys aus, wenn wir podcasten. Und jetzt ist meins an.
Ist nicht schlimm. Also, das war ja jetzt nicht so, das war nur zweimal so ein Knacken.
Geht auf meine Kappe. Aber ich habe ja auch einiges gut. Du bist ja doch über eine Stunde zu spät gewesen.
Ja.
Haben wir das eigentlich schon ausgiebig besprochen?
Ja, ist aber eigentlich nicht mein Stil, damit alle das hören. Ist eigentlich nicht mein Stil. Ich habe es heute Morgen.
Und du hast ja auch, glaube ich, 10 Flaschen Bergmann-Bier mitgebracht.
Mindestens, nicht mehr.
Mindestens. Also da insofern verzeih ich da jede Verspätung.
Wir können uns hier jetzt richtig einen reinstellen. Das wird eine richtig lange Folge heute.
Vier Stunden Zeit haben wir.
Direkt den Tanz in den Mai machen wir jetzt hier.
So. Ah, herrlich, herrlich. Mhm. Ja, ich fahre morgen nach Freiburg zum Bike-Festival.
Mhm.
Gut, wenn die Folge rauskommt, ist das Bike-Festival schon Geschichte. Aber fährst du auch dahin?
Leider nein, aber ich muss eigentlich jetzt mal mehr auch nach Freiburg mal fahren, zum Mountainbike fahren. Das ist schon so lange her. Es hat sich ja wirklich krass entwickelt da unten, ne? Als so kleines.
Das ist ja ein bisschen Unfall gewesen.
Jan hat mir das gesagt oder was? Irgendwie die. Es entwickelt sich zum deutschen Whistler oder irgendwie sowas, hat er gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, aber es hat sich schon wahnsinnig viel Szene da unten entwickelt, muss man schon sagen.
Und das Festival löst ganz gut für den deutschen Markt die Riva-Nummer ab, die ja doch immer italienischer wird. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen aus Versehen passiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die waren immer, das Freiburg-Festival war immer eine Woche vor oder eine Woche nach Riva. Ich weiß nicht mehr
genau. Und es war auch so ein Test-Event eher. Ne? Das war so, ja, so zum Rädertesten vorhin. Das war, stand so im Vordergrund.
Ja, ja. Ich glaube, das steht sogar immer noch. Nur die wollten bewusst nie mit Riva konkurrieren, weil sie das auch dachten, können wir gar nicht. Mhm. Und aus irgendeinem Grund vor Ort mussten sie ein Jahr auf selbe Datum gehen. Und dann gesagt, fuck ey, wahrscheinlich ist das jetzt Geschichte mit dem Festival. Und es ist genau das Gegenteil passiert. So viele Firmen haben dann gesagt, jetzt müssen wir uns entscheiden, Riva oder Freiburg. Mhm. Und haben dann gesagt, wir machen jetzt Freiburg, weil Riva wird uns zu italienisch. Mhm. Und wir haben in Italien keinen Markt für unser Produkt und so. Ja, spannend. Ich wollte mal ganz kurz zurück zu dieser E-Bike-Thematik. Da waren wir gar nicht richtig fertig geworden, weil ich mich so sehr über das Bier gefreut habe. Was ich glaube auch ein Riesenfehler ist, den die Branche gemacht hat, dass man die eigenen Marken so ein bisschen entkernt hat, gar nicht mehr so diese Kultur, die eine Marke hat, so kommuniziert, sondern über Anbauteile geht. Und beim E-Bike ist es ja noch viel krasser über Motoren.
Ja.
Ne, eine Zeit lang konntest du eigentlich nur noch einen Bosch-Motor verkaufen. Mhm. Jetzt gerade kommt DJI, jetzt wollen alle einen DJI-Motor. Mhm. Warum kriegen die Brands das nicht hin, ihre eigene DNA zu kommunizieren, auch wenn ein anderer Motor drin ist? Weil kacke sind die alle nicht.
Ja,
und dieses Werte, immer diese Werte, wir brauchen mehr Newtonmeter, mehr Watt und so, das haben wir bei Digitalkameras gesehen, das haben wir überall gesehen und darauf kommt es eigentlich nicht an.
Genau, und ich glaube, wir sind so ein bisschen, was das anbelangt, in so einer Abwärtsspirale. Man sieht ja, dass es auch anders geht, wenn du dir zum Beispiel Specialized anguckst, da ist ein Brose, jetzt wird man sagen, okay, da ist ein Yamaha-Motor drin, Yamaha hat ja die Brose-Sparte gekauft, aber da steht ja nirgendwo drauf, da denkt ja jeder, es ist ein Specialized-Antrieb. So. Die werben da gar nicht mit. Da ist die Marke stark genug, da ist der Motor, was da drauf steht, scheißegal. So, ja. Denn da ist den Leuten wichtig, dass das Specialized auf dem Rad steht. Und ich sag mal so, beim Santa Cruz ist es sicherlich auch noch so, aber bei vielen anderen Marken ist es tatsächlich so, dass das Fahrrad in den Markenname in den Hintergrund gerückt ist und eigentlich man sich so den Ingredient Brands wie Bosch, DJI, ich denke mal, das sind die zwei Player da gerade, den so hingibt und es ist ein riesen Fehler. Also ist ja toll, dass wir jetzt auch vor allem mit Bosch so einen Player in Deutschland haben, aber Fahrradmarken sollten tunlichst aufpassen, dass sie ihren eigenen Markenkern nicht verlieren und aufhören einfach nur, ich sag jetzt mal, der Weihnachtsbaum von der Marke Bosch zu werden. So.
Ja, exakt. Ne? Ja. Und wie siehst du dieses Wettrüsten, was die Motorstärke und so angeht?
Ich raff's das gar nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir können immer noch nur 25 km/h fahren. Und ja, du hattest ja auch den Hans Rey im Podcast.
Ja.
Ich glaube auch, dass wir uns da vielleicht auch keinen Gefallen mit tun. Auf der einen Seite haben wir eine DIMP in Deutschland, die sich dafür einsetzt und wahnsinnig viel Kreide frisst, dass wir hier in Deutschland weiterhin Mountainbike-Trails haben, die jetzt nicht Bikepark heißen, wo man einfach fahren gehen kann. Und auf der anderen Seite bauen wir jetzt Räder, die einfach Wasser auf die Mühlen sind für Forstbetriebe und so weiter, demnächst zu sagen, ey, wenn ihr mit so halben Mopeds in den Wald kommt, dann machen wir hier zu.
Ja, exakt.
Und ich glaube nicht, dass das ein Gefallen ist. Damit kannst du vielleicht schneller irgendwie am Kanal langfahren oder zur Eisdiele oder sowas, aber
ja.
Ich sehe da überhaupt keinen. Ich muss aber sagen, ich bin auch jetzt noch kein 150 Newtonmeter Fahrrad gefahren, aber ich glaube nicht, dass ich das brauche.
Also es ist auch schwierig zu kontrollieren, also das ist zu viel, ne? Wenn du hinten rüberfällst.
Einmal das und ich weiß ja auch gar nicht, wie natürlich ist dann so, wenn du jetzt zum Beispiel eine nasse Wurzel, ganz steile Passage hochfährst, gibt der dir dann so einen Kick und dann drehst du eigentlich noch mehr durch oder wie sind die auch angesteuert, die Räder und so weiter, weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist doch nicht nötig. Ich finde, also 115 Newtonmeter, 120, was DJI da jetzt hatte, ist doch cool. Da kann man doch jetzt sich so einpendeln. So. Aber ich sehe das ja auch genauso mit 32 Zoll. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. 29 Zoll ist unheimlich geil. Aber wenn wir ständig, das ist es halt, unsere Branche sollte aufhören, immer nur zu glauben, wir schaffen Wachstum, indem wir neue Produkte oder neue Standards oder so uns einfallen lassen. Das hat eine Zeit lang, war das ganz cool. Da waren auch ein paar Sachen dabei, die geil waren. Ich sag mal 29 Zoll und eine absenkbare Sattelstütze, das waren so die Highlights im Mountainbike-Bereich, die geil waren.
Federgabel?
Ja gut, Federgabeln, das war ja davor schon.
Ja, okay.
Ne? Die haben sich natürlich weiterentwickelt und so weiter. Aber das gab es ja schon vorher. Aber ich finde, wenn wir, da investieren wir so viel Geld rein und so weiter. Und das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Das verstehen ja dann nur Leute wie du und ich und andere, die sich schon lange in der Branche aufhalten, was denn jetzt da der Benefit von sein soll. Wenn wir damit neue Kunden gewinnen wollen, die jetzt gerade noch Fußball spielen oder mit einem Elektroroller durch die Stadt knattern und so weiter.
Für die
überfordert als.
Ich wollte gerade sagen, viel zu komplex.
Viel zu komplex.
Viel zu komplex.
Wir brauchen das nicht. Und wenn wir müssen einfach anfangen, als Branche zugänglicher zu kommunizieren, dass wir auf der einen Seite die Nerds nicht abschrecken, weil wenn du tief gehen willst, kannst du immer tief gehen. Dann kannst du dir immer die Werte reinziehen, kannst du immer gucken, okay, Geometrien vergleichen und da kannst du rum. Die Räder sind ja auch jetzt so krass geworden, vor allem jetzt bei den Downhill-Rädern. Ich glaube, das neue Orbea gibt, da kannst du insgesamt über 200 verschiedene Einstellmöglichkeiten, gibt es an dem Rad, wie du das Rad konfigurieren kannst. Also für die Nerds gibt es ja genug. Aber wie kommunizieren wir das nach außen, um noch neue Leute dazu zu gewinnen? Ja? Dass wir einfach noch mehr Lobby kriegen.
Ja.
So in Deutschland, dass wir auch politisch relevanter werden und so weiter, da brauchen wir noch mehr Leute für. Und das tun wir nicht, indem wir irgendwie 32 Zoll und irgendwie, was weiß ich, demnächst mit 200 Newtonmeter E-Motoren durch den Wald knattern. Das ist einfach zu krass. Das schaffen die Leute nicht.
Also, ja, mit den E-Motoren bin ich voll bei dir. Und ich glaube, der Hans, der hat ja auch, wie du eben so schön gesagt hast, die Dimmig muss Kreide fressen. Der Hans hat auch richtig Kreide gefressen durch seinen offenen Brief. Vor allem, weil Leute sagen, ja gut, der ist halt Bosch Ambassador und Bosch hat jetzt Angst, dass DJI die stärkeren Motoren baut und Bosch verdrängt vom Markt und deswegen hat er das gemacht. Aber ich glaube das nicht. Also ich glaube wirklich, der sieht das Problem, wie viele das sehen und ich glaube, das war ganz ernst gemeint und ich glaube, das sollten wir auch ernst nehmen. Auch das E-Bike-Tuning, es ist klar, würde jeder gern schneller als 25 fahren, aber je mehr getunte Karren rumfahren, ja, wie du auch schon sagtest, desto mehr Wasser in die Mühlen der Bike-Gegner. Absolut. Und da gibt es viele, da gibt es genug. Und da müssen wir vorsichtig sein. Thema 32 Zoll bin ich auch bei dir. Weiß ich auch nicht, ob wir das brauchen. Aber jetzt ist ja, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, Sea Otter Classic. Der Downhill wurde auf dem 32 Zoll gewonnen.
Ja.
Ja, gut, ist jetzt auch kein richtiges Downhill-Rennen. Ne?
Aber genau. Ich bin gespannt. Wenn du da so einen richtig engen Kurs runterfährst, weißt du, wenn irgendwie sowas wie in Schlattmingen da in deinem Wald, wenn du da mit 32 Zoll da runterfährst,
ja, mal sehen. Also bin gespannt. Ich bin da technologieoffen, was das angeht.
Ich bin eigentlich auch offen. Ich war Anfang auch, als ich 29 Zoll, im Moment sehen die Räder ja auch noch kacke aus, weil die Rahmen irgendwie, es sieht einfach noch so total aus, wie auf dem Hochrad sitzen.
Aber wenn irgendwann
die
Rahmen... Ja, wie kacke sahen 29er aus, bitte?
Ja gut, aber die sahen ja, die wurden ja irgendwann besser, weil die Geometrie sich mehr dieser Radgröße angepasst hat. Vorher sah das eigentlich aus wie ein 26 Zoll Rad, was du hochgebockt hattest und irgendwann wurden die Radstände ein bisschen länger und du hast mehr im Rad gesessen. Und
aber so. Die Menschen sind Gewohnheitstier.
Das auch,
also, natürlich. Wir waren letzte Wochenende Radfahren, viele E-Biker und auf dem Parkplatz unten auch viele normale Analog-Biker und dann saßen wir da so und waren der Meinung, wir waren alle mit dem E-Bike unterwegs, so eine E-Bike-Gang, und wir waren alle der Meinung, mittlerweile sehen doch normale Fahrräder fast schon komisch aus. So ein bisschen filigran, so ein bisschen spisselig, so wie sich die Gewohnheit verändert.
Ja, ja, klar. Nein, das ist klar.
Die Sehgewohnheit anpasst.
Das ist wie mit den Autos, mit dem Kühlergrill bei den E-Autos, dass die Leute alle gesagt haben, wir haben keinen Kühlergrill mehr, das sieht ja total doof aus und so.
Finde ich auch immer noch
mittlerweile doof. Mittlerweile hast du dich irgendwie so dran gewöhnt, dass das vorne so zu ist. Aber... ich bin auch immer entwicklungsoffen und denke mir immer so, irgendwann wird sich das dann auch wieder bereinigen, aber ich glaube trotzdem, dass wir als Branche zu viel Zeit und Energie in solche Dinge reinstecken, anstatt auf die wichtigen Themen zu gucken und zu sagen, okay, wie können wir denn relevanter werden, jetzt auch mal weg von Sportgerät hin zur urbanen Mobilität, dass wir mehr Lobby bekommen, dass mehr in Infrastruktur investiert wird und so weiter. Ja. Wie schaffen wir das, dass wir da zugänglicher werden? Wie schaffen wir das, dass wir da lifestyleiger werden? Dass wir, um jetzt nochmal dieses Bild von meinem Vater aufzugreifen, du stehst an der Ampel und dann kommt einer mit einem Urban-Fahrrad vorbeigefahren, der ganzjährig diese neonfarbenen Regenüberzug auf seinem Helm trägt und eine Warnweste.
Geil.
Ja? Und wenn das Bild ist von Urban-Fahrradfahren, dann habe ich auch keinen Bock drauf.
So, nee. Ne?
Also finde ich kacke. Und dass wir da einfach mal investieren, dass sich dieses Bild ändert, ne? Ohne jetzt exklusiv zu sein. Man will ja jetzt Leuten, die jetzt gerne so ein Ding in das ganze Jahr übertragen wollen, nicht vom Kopf stoßen, aber man sollte da mehr investieren in alternative Bilder, um mehr Leute davon zu überzeugen, aufs Rad zu steigen und vor allem auch aufhören, das Auto zu verteufeln, weil ich bin ich auch von überzeugt, damit erreicht man genau das Gegenteil. Also wenn du willst, dass der SUV-Fahrer mehr Kilometer auf dem Rad sitzt, dann musst du ihm eigentlich sagen, ey, SUV-Fahren ist cool eigentlich, ja, ich verstehe das. Wenn es regnet, ist das geiler, als mit dem Fahrrad zu fahren. So. Aber wenn es doch geiles Wetter ist, ist Fahrradfahren geiler, als mit dem SUV-Fahren. Ja. Weil ist einfach schöner, macht mehr Bock. Und ja, jetzt mit dem E-Bike gibt es eigentlich auch kein Argument, das nicht zu machen. Und dass wir diese Themen einfach mehr spielen und nicht das Auto verteufeln, um das Fahrrad in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und ja.
Das muss alles nebeneinander klappen. Aber Thema 32 Zoll oder was auch immer an Innovationen in den Markt gepresst wird, es ist ja auch der Sache geschuldet, dass heute über Social Media oder über das Internet jeder zu jeder Zeit eine Message raushauen kann und jede Marke gerne ihren Marktanteil vergrößern will. Hm. Und deswegen, glaube ich, sind die alle in so einer Pflicht, permanent irgendwie was Geiles oder was worüber man spricht, rauszukloppen. Vielleicht auch manchmal, wenn es sinnfrei ist. Ich weiß nicht, Jürgen Schlender, Alutech, war mit seinem Lenkwinkel, der so flach war, dass du eigentlich schon gesehen hast, dass das Rad nicht fahrbar ist. Aber er war in den Medien überall. Hm. Er hatte eine Thematik. Und aus diesem Hintergrund muss ich sagen, da fand ich die gute alte Zeit vor Internet schon geil, wo es einmal im Jahr eine Messe gab, die Eurobike, und da gab es Neuheiten. Und da hatte jede Marke ein Jahr Zeit, dran zu tüfteln, um auf dieser fucking Messe Neuheiten zu präsentieren, weil es gab ungefähr 3-4 Medien, die dann darüber berichtet haben. Und da war doch Innovation, oder? Da war nicht so Schnelligkeit getrieben, sondern wusste genau, das ist das Datum, da muss ich was haben.
Ist eine tolle Zeit gewesen und Eurobike in Friedrichshafen und so weiter, will ich nicht missen, diese Zeit, denke ich gerne dran zurück, aber Zeiten haben sich halt geändert und das war auch zu der Zeit, waren wir ja auch noch eine viel kleinere Branche, wir waren ja noch gar nicht so, ne, jetzt, was verkaufen wir jetzt jedes Jahr? Zwischen 4 und 5 Millionen Fahrräder in Deutschland, davon sind über 50% E-Bikes. Also es wird ja richtig Geld verdient mit unserer Branche. Ich glaube, 7 Milliarden Euro Umsatz machen wir in Deutschland alleine mit Fahrrädern oder mit dem Fahrradmarkt. Und was wollte ich sagen?
Ich bin jetzt auch ganz gespannt. Mir ist von den 7 Milliarden hier nichts hängen geblieben, verdammt.
Nein, weil wir gesagt haben, da hat man sich auf Innovation und so weiter gefreut. Ich glaube ja, dass die Innovation jetzt in der Art steckt, wie du Dinge kommunizierst, die es schon gibt.
Ja.
Also ich hatte jetzt den Alex Tuspas, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist einer Managing Director von Hefa, von der E-Bike-Marke aus München oder aus Münchner Raum. Und ich finde, ich höre dem unheimlich gerne zu, der hat ja auch mit der Sissi Persch da diesen Podcast zusammen, weil er einfach so ein bisschen disruptiver denkt. Und die haben jetzt auf der Hefa-Seite die absenkbare Sattelstütze nochmal ganz anders quasi vorgestellt.
Ja.
Weil die absenkbare Sattelstütze für Mountainbiker ist klar, wofür du die brauchst.
Oder? Ja.
Aber die haben quasi jetzt diese absenkbare Sattelstütze auch in den Urban-Rädern eingebaut und haben das da so erklärt, wirklich so für Dummies erklärt.
Ja.
Wo jetzt ein Nerd vielleicht sagen würde, nein, brauchen wir doch jetzt nicht dabei schreiben, das ist ja wohl klar. So. Nein, ist nicht klar. Für die Leute, die jetzt neu dazukommen, die sich jetzt ein Rad kaufen, um in der Stadt von A nach B zu fahren, für die ist so ein E-Bike eine hochkomplexe Angelegenheit und die sind überfordert damit. Und wenn denen zum Beispiel gezeigt wird, ey, die absenkbare Sattelstütze ist für dich da, wenn du an der Ampel stehst und du, das ist ja für viele Frauen auch immer das Problem, dass sie dann sich auch unsicher fühlen,
ja,
deswegen fahren die oft mit viel zu niedrigem Sattel, an der Ampel anzuhalten, Fuß rauszumachen. Ja. Da kannst du auf den Knopf drücken, fährst den Sattel runter, so, fertig. Und ja, das haben die da so erklärt. Für jemanden, wenn wir das so lesen würden, sagen, ja, was erklärst du mir, das ist doch klar. Nee, aber die haben es verstanden, dass du so andere Leute abholst, die noch nicht so tief in der Szene drin sind. Und ich glaube, dass wir das auf ganz vielen Bereichen mit den Innovationen, die wir schon haben, die geil sind, die Abnutzungserscheinungen vielleicht bei den Nerds haben, weil wir das schon so oft gehört haben, aber da draußen gibt es noch so viele Leute, für die ist das Rocket Science.
Voll, ja.
Die wissen das. Und wenn wir Innovation in unserer Kommunikation stecken und sagen, wie können wir da ein bisschen anders denken, wie können wir das ein bisschen anders erzählen, um mehr Leute abzuholen.
So,
das ist da eigentlich jetzt das, was ich sagen wollte.
Nee, ein Spitzel von mir, der einen Radladen, der hat auch eine Zeit lang ohne Ende dieser Sattelstützen an so Rentner und Senioren verkauft, weil, genau aus dem Grund, die checken das sofort, ne, wenn es einmal benutzt. Und das ist auch das Thema, man muss Dinge manchmal auch benutzen, um sie zu checken. Wie geil das ist.
Ja, genau.
Also ich kann dir ein Beispiel...
Feeling is understanding.
Ich kann dir ein Beispiel nennen, ganz aktuell aus meinem Leben, aus den letzten 4 Wochen, wo ich dachte, brauche ich nicht. Habe ich aber trotzdem bekommen und feier es hart. Ich bin ja... ich arbeite ein bisschen für die Marke TRP. Mhm. Und die haben eine Rennrad- und Gravel-Schaltung, die nennt sich Vista.
Mhm.
12 Ritzel hinten und eine Narbe, die auch einen Gang schalten kann.
Also hinterher. Also quasi, die simuliert quasi dann das zweite Kettenblatt.
Exakt, die simuliert das zweite Kettenblatt. Finde ich schon mal so von der Optik ganz smart, weil es aufgeräumt aussieht am Fahrrad und so. Und wenn du das dann montierst, dann gibt es den sogenannten Quantum-Shift-Modus. Das heißt, du schaltest dann gar nicht die Narbe manuell, sondern die macht das selber. Du schaltest einfach nur deine Gänge hoch und runter und irgendwann...
Wie die Classified-Narbe so ein
bisschen. Classified, ist es die Classified-Narbe?
Achso, es ist
die Classified-Narbe. Ja, das ist eine Kombination mit Classified. Also die schaltet dann automatisch irgendwo deinen Gang. So, und ich bin ja natürlich Sportler, ich bin Purist, ich kann das bedienen, ich brauche das nicht. Ne? Also ich will das alles manuell schalten, ich will alles im Griff haben. Bin losgefahren und was ich nicht wusste, dieses Quantum-Shift ist serienmäßig eingestellt. Also es macht es einfach so. Ne? Du kannst es natürlich in der App überschreiben und alles manuell schalten, aber hat es nicht gemacht. Und nach 3 Kilometern habe ich mir schon gedacht, wie geil ist das denn? Ne? Und das ist so eine Sache, ich wollte das gar nicht und habe es aber sofort hart gefeiert, weil ich es einfach so erlebt habe. Und das sind auch, ich glaube, deswegen sind auch so Festivals und Bike-Test-Events und so, so wichtig, dass die Leute einfach eine Begeisterung für ein Produkt kriegen, wo sie vielleicht der Meinung sind, brauche ich nicht, aber ja, ich probiere es mal. Und das fand ich also... Ich feiere das hart, ich fahre das jetzt nur noch so.
Ja, also ich hatte letztes Jahr einmal so einen Moment, wo ich eine Radprobe gefahren bin, wo so ein leichter E-Bike-Motor drin war von TQ. Ich sage jetzt einfach mal den Brand.
Ja,
und kann man ja machen. Ich bin vorher noch nie gefahren und ich war total begeistert und habe mir gedacht, ey, wenn ich mir ein E-Mountainbike hole, dann würde ich mir das mit so einem Motor holen. Weil das ist eigentlich so der beste Kompromiss für mich. Das wiegt fast genauso viel wie mein normales Rad, aber du hattest halt diesen bisschen Support beim Berghochfahren, der dich dann, wie soll ich sagen, den Schweinehund, den du vielleicht ab und zu in dir hast, und der dich vielleicht davon abhält, mal Radfahren zu gehen oder so, dann, wie soll ich sagen, den aushebelt.
Ja, genau. Ja, wir kriegen dich auch noch aus E-Bike, ey. Keine Sorge.
Ja, irgendwann gleich. Wenn die Zahl höher wird, dann wahrscheinlich. Ne? Und vor allem in Südafrika unten ist es, da wünsche ich es mir manchmal ein bisschen, weil du fährst ja immer erstmal einmal richtig berghoch, bevor du da bergunter fahren kannst. Aber auf der anderen Seite sehe ich das auch immer noch sportlich und denke mir so, geiles Training.
Ja.
Ne? Und vor allem, weil ich da mithalten will, die Jungs sind da alle und Mädels sind alle so krass fit da. da muss ich immer auch erstmal allein, wenn ich wieder runterkomme, erstmal ein paar Mal alleine fahren, bevor ich mir da die Blöße gebe, wenn ich mit denen dann eine Ausfahrt mache. Weil die sind alle.
Aber auf dem E-Bike verliert man nicht so viel Kondition.
Das stimmt. Ne, weil du Grundlage viel machst, ne, weil du relativ viel so Zone 2 dann quasi unterwegs
bist. Und du fährst auch mehr in der Regel.
Du fährst auch mehr, ja.
Klar. Also es hat schon
ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Downhiller und so weiter, die fahren ja auch aus zwei Gründen relativ viel E-Bike in der Off-Season, ne, weil sie halt einmal ein schwereres Rad haben, so ein bisschen, was ans Downhill-Rad erinnert. Und weil sie einfach mehr Laps reinkriegen. Ne?
Ich muss mal eben hier die Fliege aus dem Büro rausjagen, weil der Hund wird sonst wahnsinnig. Aber das stört uns ja nicht. So. So, Heidi, jetzt ist die Fliege weg. Jetzt kannst du chillen. Ja, wir sind nämlich zu dritt hier im Studio. Auch unser Köter darf auch da sein. Den nehme ich übrigens auch oft beim Radfahren mit. Ist ein super Trail Dog, ja.
Geil. Ja, ich weiß noch, früher am Kohlensiepen gab es auch so ein Pärchen, die hatten immer Labradore dabei und die hatten zwei, die sind immer hinterhergerannt. Die hatten auch richtig Spaß.
Warum hast du eigentlich kein Fahrrad mitgebracht? Ich dachte, wir gehen jetzt noch eine Runde.
Ich eigentlich gleich nur arbeiten muss.
Ach,
und ich habe heute
Abend. Du arbeitest auch.
Ja, ich arbeite noch und ich muss auch mich noch vorbereiten, weil ich habe heute Abend noch eine Podcast-Aufzeichnung mit USA um 18 Uhr.
Genau, da haben wir noch gar nicht viel drüber gesprochen. Du hast einen eigenen Podcast, Movement. Habe ich auch schon einige Folgen gehört. Ist teilweise sogar mir zu nerdy. Aber nein, eigentlich ist der total spannend.
Kommt nur auf die Folge wahrscheinlich.
Ja, ist ja, mal so,
klar.
Ist wie bei uns. Also selbst bei uns höre ich nicht jede Folge.
Ja.
waren auch schon super spannende. Aber ist so ein bisschen konzipiert, so ein bisschen für, ich sag mal schon, Branchenkenner. Ist so ein B2B-Podcast,
ja, würde ich jetzt mal nennen. Ja, ja, sehr spitz positioniert. Also wir haben Leute, die, also ich sage mal Leute, die irgendwie was Besonderes erreicht haben in unserer Branche oder eine interessante Perspektive auf unsere Branche haben zu Gast und sprechen dann immer über Themen Marketing, Branding und sowas in Kommunikation in der Fahrradbranche. Und da haben wir dann halt vom Einzelhändler über einen Hersteller, über einen Athleten, über whatever dabei, einen Fotografen und so weiter. Und genau, und sprechen dann halt über diese Themen, die uns interessieren, wo wir glauben auch, das ist auch so ein bisschen ja, der, die intrinsische Motivation dahinter gewesen war auch, dass wir so ein bisschen zum Nachdenken, zum Connecten anregen, dass wir vielleicht mal so ein paar Themen aufs Tableau bekommen, was uns die Kommunikation innerhalb unserer Branche anbelangt, die vielleicht woanders nicht so oft besprochen werden.
Ja.
So, ne? Und ich glaube, da haben wir eine ganz gute Nische gefunden. So wird uns das auf jeden Fall wiedergespiegelt. Du hörst ja auch nicht, wenn Leute irgendwie das Kacke finden, was du machst, sagt dir ja dann selten einer.
Schwierig, also
deswegen hörst du meist nur die Leute, die das gut finden.
Die sind einem ja auch lieber.
Genau. Ja, genau, die sind einem lieber. Genau. Nee, funktioniert ganz gut und macht auch echt Spaß. Und genau, hört mal rein.
Also ja, also ich kann es empfehlen. Da kann man mal reinhören, Movement. Sollen wir eigentlich noch so ein Bier trinken hier?
Auf jeden Fall.
Ja, eins geht noch, ne?
Ja.
Eins geht noch. Ist ja Mittagszeit.
Genau, wir haben jetzt das Alkoholfreie soweit auf. Jetzt. Warte, ich mach dir ein Spezial auf.
Spezial.
Hast du schon mal einen Bergmann getrunken?
Ja, sicher mal. Ich mache ja viele Fotos für das Ruhrgebiet, für den Ruhrtourismus. Mhm. Und da waren wir schon häufiger in der Bergmann-Brauerei sogar.
Ah ja, geil.
Die sind da an der Phoenix.
Am Phoenix West.
Phoenix West.
Genau. Auch ein Hotspot der Fahrradkultur in Dortmund.
Ja, ist ein altes Stahlwerk, ne?
Mhm.
Ja, genau.
War mal Europas größtes Stahlwerk. Also das, und dann gehört das ja, wo der Phoenixsee jetzt ist, das war ja quasi Phoenix West und Phoenix Ost. Das hing so zusammen.
Ja.
Gehörte zum Konzern Hösch.
Und da ist immer Bike-Treff hier?
Da ist immer Bike-Treff, genau. Der Season Trail, so nennt sich die Community in Dortmund, vom Nino und vom Julius. Der Nino sitzt jetzt auch bei uns im Büro mit dabei. Der arbeitet bei Jobhard, der organisiert das und ist ein riesen Community-Ride, der immer... Boah, der, wahrscheinlich sage ich jetzt wieder was Falsches. Mittwochs, glaube ich, ist.
Dann piepe ich das raus.
Ja, Mittwochs. und genau, da sind regelmäßig über 100 Leute, die da mitfahren.
Ach krass.
Gibt es eine Gravel- und eine Roadrunde.
Fährst du auch mit?
Ich werde jetzt auch mal mitfahren. Ich bin ja immer noch mehr Mountainbiker. Ich habe ja gar kein Rennrad. Und,
auch kein Gravelbike?
Doch, ein Gravelbike habe ich, klar. Aber das ist tatsächlich was ich meistens so für mich alleine mache. Aber ich werde da jetzt mal mitfahren. Auf jeden Fall. Vor allem, weil wir jetzt zukünftig auch bei uns am Büro... den einen oder anderen starten und enden lassen. So,
ja,
mit cool. Bierkühlschrank dann bei uns auch.
Sag doch mal Bescheid.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, mit was?
Da bin ich auch am Start. Also ich mag ja alles, Gravel und Rennen.
Ja, und die machen, wenn ich jetzt nicht was Falsches sage, aber ich meine, die machen 40 Kilometer Gravel, 60 Kilometer Road, ist immer so. Und dann kommen, das passt dann irgendwie so ungefähr, dass die dann beide wieder bei der Brauerei treffen. Und dann kann man sich dann hinterher entweder ein alkoholfreies oder eins mit 2, 3, 4 reinhauen.
5, 6.
Nächsten Tag wieder arbeiten.
Ach stimmt,
Mittwoch. Wie man das so bei uns im Ruhrgebiet macht.
Ja. Ja, wie man das so macht. Ja,
das ist super. Ja, genau. Mhm. Nee, Bier trinken. Eigentlich wollte ich dir noch einen Korb zusammenstellen mit ganz vielen Biersorten. Wir haben ja in Dortmund unheimlich viele Biermarken. Also Bergmann ist ja nur eine davon. Das ist ja eine alte Bierstadt. Und es poppen gerade wieder überall Brauereien auf.
Echt so kleine...
Genau,
eigentlich überall. Ist der Bierkonsum ja rückläufig in Deutschland.
Ja, überhaupt genau. Das merken unsere Brauereien natürlich auch. Deswegen entwickeln sie ja auch fleißig alle irgendwelche alkoholfreien Versionen von ihren Bieren. Aber es gibt ja trotzdem immer noch so Hotspots. Also, ne? Also bei uns ist das schon immer noch ein großes Thema.
Ja, also unser Podcast heißt ja Hot Seats Cold Brews. Und Cold Brews ist sicherlich auch als Bier gemeint. Aber wir haben, ich muss sagen, leider sehr oft... Gäste, die wollen nicht mittrinken.
Ja, ist ja auch okay. Also ich respektiere das auch total.
Nein,
Und ich muss auch sagen, ich genieße auch, wenn ich mache immer so Dry January, kennt ihr ja wahrscheinlich alle, machen ja viele, ne? Quasi so ein Alibi-Zeit, damit man den Rest des Jahres dann durchtanken kann. aber das hat mir dieses Jahr so gut gefallen, weil ich habe 6 Wochen, glaube ich, gemacht. Und man ist schon einfach anders drauf, muss man einfach sagen, wenn man keinen Alkohol trinkt. Das ist schon auch geil. Also Alkohol trinken ist immer in dem Moment vielleicht ganz witzig, aber danach...
Es benebelt halt so ein bisschen. Ne?
Genau. Aber der nächste Tag ist halt auch irgendwie benebelt.
Ja, du darfst nicht übertreiben.
Man darf es nicht übertreiben. Ja, aber ich merke das schon, ich trinke 2 Bier und am nächsten Tag merke ich das ganz krass schon.
Ja.
Also und deswegen...
Das heißt, wir müssen nach der Flasche dringend aufhören.
Morgens ja Tanz in den Mai, deswegen ist nicht so wild. Wir gehen morgen tatsächlich ein bisschen auf die Rolle. Aber nee. Genau. Also trink nicht so viel Bier, auf jeden Fall. Und auch nicht Schnaps oder whatever.
Nee, auf keinen Fall. Nee. Da muss man sich wirklich zügeln. Ja. Vor allem, je älter man wird, desto ernster ist, das Thema zu nehmen.
Ja, genau. Und das ist auch so eine Ambivalenz in mir. Ich achte ja sonst auf sehr viele Dinge so. Ja. Ernährung, Sport und so weiter. Und das ist dann immer noch so ein Laster.
Bist du Vegetarier, ne? Oder vegan, sogar? Mhm.
Ja. Mhm. Auch schon sehr lange jetzt mittlerweile.
Bier ist nicht vegan, oder?
Bier ist, Flaschenbier ist witzigerweise, also ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber sehr häufig nicht vegan, weil das Etikett mit Casein geklebt wird. Also mit Milchzucker.
Ach, krass.
Aber das Bier selber ist vegan. Also Bier selber, alles, was da drin ist, ist vegan, aber das Flaschenbier ist tatsächlich, und ich bin ja auch einer, der darauf achtet, also meine Schuhe haben kein Leder und ich kaufe keine Wolle und sowas, so bin ich drauf, aber ja. Beim Bier ist
da bist halt du sehr konsequent.
Schwierig.
Ja, und, genau. Ja, okay. Ne? Ja. Ja. Nochmal hier back to business. Ich hatte einen deiner letzten LinkedIn-Posts gelesen, du bist ja sehr aktiv, habe ich schon mitbekommen. Mhm. Ist mehr auch so ein B2B-Thema. Mhm. Aber du hattest da aus Sales-Sicht geschrieben, oder ich glaube, du hast es mehr so aus Sales-Sicht formuliert, dass das Marketing so sein Ding macht und dann muss Sales verkaufen. Mhm. Und das wäre ein bisschen kurz gegriffen. So, die sollten lieber alle mehr miteinander in Kommunikation treten.
Ja, weil Marketing ja im Prinzip Sales auch ist. So. Also wenn man das so getrennt voneinander betrachtet, macht man ja einen riesen Fehler. Und ich habe da eigentlich nur mal so meinen Kummer kundgetan, den ich jetzt so seit sehr vielen Jahren, also über 20 Jahren beobachte, wenn ich zum Beispiel auf solchen Sales-Meetings bin. Das ist dann immer der Moment, wo man dann mit seinen Marketing-Leuten dann in Kontakt kommt, weil die dann auch in diesem, manchmal ist es ein Tag, manchmal sind es mehrere Tage, bekommen die dann halt irgendeinen Slot, wo die dann quasi präsentieren, einmal, was haben sie letztes Jahr gemacht und was haben sie im nächsten Jahr vor zu machen und so weiter. Und es wird einfach viel zu selten die Brücke zum Sale geschlagen, also zu den Handelsvertretern da draußen, die unterwegs sind und die ja die Geschichte, die Marketing sich ausdenkt, weitertragen muss. Und die ist halt manchmal so fernab von der Realität, weil mit Sale nicht gesprochen wird, mit der Realität, mit der Front vorne, so ungefähr, ja. Um jetzt mal diesen martialischen Begriff zu nutzen.
Aber glaubst du nicht, dass es viel zu viele Fronten gibt? Also wenn du den Sales in München fragst, wird dir was anderes erzählen wie der Sales in Hamburg?
Also es gibt aber immer einen Konsens irgendwo.
Ja.
Also man kann sich immer auf irgendwas einigen. Also ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt auf das Roadbike ist überall gerade ein Thema. So, ne? Egal, wo du jetzt bist, in Hamburg, Berlin, selbst MacPom oder
ja, aber so. Wir hatten das eben, der Münchner, der will eigentlich nur die Top-Version. Ne? Und
das kann sein. Berliner kannst, vielleicht aber nicht so ist Marketing ja mittlerweile ja auch, dass du ja auch, wenn wir über Social reden, also Paid Social, nicht Organic Social, dass du natürlich targetst und dann targetst du quasi ein gewisses Produkt von Marke XY in Bayern anders, als du es jetzt in, was weiß ich, in Ostdeutschland oder in Nordrhein-Westfalen vielleicht tust. Ja? Dann promotest du da eine günstigere Version von dem Produkt und da eine teure, das geht ja heutzutage alles wunderbar. Du musst ja nicht überall das Gleiche machen. Aber was ich eigentlich mit dem Post ausdrücken wollte, ist, dass du, dass wahnsinnig viel Geld in Marketing gesteckt wird. Ja? Auch oft auch, wie soll ich sagen, von der Geschäftsleitung, die das nicht richtig ernst nimmt, auch immer so abgetan wird. Du hast ja diese nette Anekdote damals erzählt vom Holger Stach, von dem Marketingmann damals von meinen Eltern, der diesen Ordner hatte, wo die Athletenverträge drin waren, wo der Aufkleber vorne drauf war, Money for Nothing.
Ja.
Ne? Ja. Habe ich mich auch sehr gut dran zurückerinnert, habe ich sehr gelacht, als das vorkam. So, wir sehen das sehr viele C-Levels in unserer Branche heute immer noch. Und das ist ein Riesenfehler. Also die sagen, okay, wir müssen Marketing machen, weil wir müssen es irgendwie machen. Aber nehmen es gar nicht richtig ernst und sehen gar nicht so wirklich den Benefit, den das haben kann, wenn von vornherein das Vertriebsteam und auch R&D, also auch die Produktentwicklung,
genau, zusammensitzen. Das wäre die nächste Frage gewesen.
Die sollen alle
ja viel früher an die
Kette. Viel früher dran. Also zu denken, dass man jetzt ein Produkt, manchmal kann man vielleicht sagen, okay, man lässt sich mit dem Produkt noch ein Jahr Zeit, weil es gerade kommunikativ nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil vielleicht beim Händler gerade andere Themen auf dem Tableau sind oder weil es gerade andere Megatrends marketingmäßig gibt, die jetzt quasi dieses Produkt, was du dann entwickelst, wahnsinnig viel Geld rein investierst, erstmal zur Lagerleiche werden lässt. Und diese Kommunikation sollte viel eher stattfinden. Das ist zum Beispiel was Rose sehr, sehr gut macht. Das hat der Anatol Soßmann, der Brand, Head of Brand von Rose, in unserem Podcast gesagt. Die haben solche so Arbeitsgruppen gebildet, um jede Experience, nennen die das. Also die machen zum Beispiel Adventure, ist dann quasi diese ganze Experience rund ums Gravelfahren und so weiter. Dann haben sie eine Gravity und weiß ich jetzt nicht, wie die alle heißen, aber da sitzt dann einer aus dem Marketing da dran, da sitzt einer aus dem R&D, da sitzt einer aus dem Vertrieb und was weiß ich wer noch, sitzen alle da so dran und entwickeln das gemeinsam. Und wenn Marketing sagt, nee, das ist ein Produkt, das können wir nicht kommunizieren, oder weil der Vertrieb sagt, das macht keinen Sinn, auch wenn ihr jetzt da eine super geile neue Idee habt, Feature, aber es ist unverkäuflich, dann kann man viel früher sagen, so, ey, lass uns das Geld lieber für was anderes ausgeben. Und vor allem hat das auch unheimlich viel mit Frustration innerhalb von so einem Unternehmen zu tun. Weil, habe ich auch schon oft erlebt, dann bist du in so einem Meeting und die Marketingleute tragen vor und kein Schwanz interessiert. Die fühlen sich doch scheiße. Die haben das ganze Jahr über an irgendwas gearbeitet, was keine Relevanz hat. Da sind wir wieder bei dem Thema Relevanz. Ja. Es hat keine Relevanz. Und wenn es keine Relevanz hat, dann hinterher für den Sale, der geht raus und sagt so, ja, die Story, das ist eh an der Realität vorbei. Ich erzähle lieber mein eigenes Ding. Ja, ist doch, wofür machst du das dann? So, und es ist doch rausgeschmissen. Und du hast so viel mehr Power, weil das Ganze, wenn auf einmal in dem ganzen Laden alle irgendwie in die gleiche Richtung arbeiten, weil man sich alle
alle fühlen sich abgeholt.
Ja, alle fühlen sich abgeholt, ja. Hat einen ganz anderen Impact. Und das ist so schade, das wird viel zu wenig gemacht. Und das war eigentlich so der Sinn und Zweck dieses Posts, den ich da, meine Frustration, die ich da ausdrücken wollte, wo ich sage einfach, ey, lass uns da mal ansetzen.
Ja, ich sehe das. Also ich habe da so zwei Herzen in meiner Brust, weil ich bin ja ähnlich wie du, sag ich mal, in der Branche schon ewig unterwegs und auch in ganz verschiedenen Leveln, in verschiedenen Brands, wo ich hier und da mal mitreden kann und manchmal auch nur zuhören darf, aber ich kriege viel mit. Und ganz oft denke ich mir, ey, wenn zu viele Leute an einem Tisch sitzen, dann kommt so was Weichgespültes am Ende raus.
Müssen ja nicht zu viele sein. Ist ja nicht quantitativ zu sehen, sondern es müssen die richtigen Leute sein.
Ja, aber du weißt trotzdem, was ich meine.
Vertreten sein.
Ja, aber du als Sales hast ja ein ganz anderes Interesse am Produkt wie der Entwickler. Der Entwickler, der will ein geiles Feature um jeden Preis der Welt.
Ja, aber
du willst das geile Feature auch, aber nicht um jeden Preis, weil du musst es verkaufen.
Ne? So aber so ist das halt. Du sitzt ja dann zusammen und du musst ja dann irgendwie einen Konsens bilden. Und das ist ja letztendlich Diplomatie. Und es ist ja, wenn alle das gleiche Ziel aber verfolgen, wenn alle sagen, okay, wir wollen, dass unser Unternehmen, zukunftssicherer ist, dass unser Unternehmen, was auch immer es ist, begeistert unsere Kunden da draußen und so weiter. Wenn das so die Headline ist, unter der alles stattfindet, dann muss man die ja immer nur, deswegen ist Marke auch so wichtig. Du musst vorher einmal definieren, wer willst du denn eigentlich sein, dass du das einmal drüber stehen kannst. Und dann kannst du diese Fragen immer du kannst es abfragen. Dieses Feature, passt das eigentlich zu unserer Marke? Macht das Sinn, dass wir jetzt auf einmal irgendwie 150 Newtonmeter machen, obwohl wir eigentlich immer gesagt haben, wir sind eigentlich die Marke, die nicht das Spiel hier mitspielt. So, ey, bist du dir treu? Weil die Kunden merken das draußen. Wenn du irgendwas sagst und du bleibst dir nicht treu, die Leute riechen das. Das riechen die. Und
wenn die Kunden wegbleiben und alle wollen das Feature, dann musst du vielleicht auch mal aufweichen. Das, ne?
Das ist ja dann irgendwann so eine Sache, die man beobachten muss, ist klar. Aber das war jetzt ein Beispiel. Aber ja. Du musst...
Das war ein leichtes für mich zum
Aufweichen. Ja, klar, natürlich. Absolut. Aber wenn du... Du solltest dir schon über deine Markenessenz sehr bewusst sein und dann immer das ganze Thema Vertrieb, Marketing und R&D und so weiter immer in Frage stellen. Passt das jetzt zu mir? Und vor allem, wenn du das auch hast, dann weißt du auch viel besser, was für Personen stellst du ein. Es ist ja wie so ein North Star, den du dann hast, wo du dann halt alles dran abgleichen kannst. So. Wo du weißt, du bist die und deine Marke soll das und das repräsentieren. Dann bewirbt sich Person XY auf irgendeinen Job. Da musst du nicht Hans und Franz nehmen, sondern du nimmst dann halt die Leute, die dazu passen und du ziehst auch nur die Leute dann an. Das sind auch so Sachen, die dann auch passieren. Wenn du das ausstrahlst, ziehst du die Leute an, die auch dazu passen. Aber wenn du so wischiwaschi bist und ein Fähnchen im Wind und ach ja, jetzt ist 32 Zoll ein Thema, mach mal ein 32 Zoll Fahrrad und so weiter, so ist halt so kein Profil.
Ja, ja. Ne?
Bist du so wieder, versuchst du Everybody's Darling zu sein.
Du bist jetzt zum dritten Mal bei 32 Zoll. Ich sehe, das triggert dich hart.
Ist halt jetzt gerade das aktuelle Thema.
Und ich habe
auf der Velo ein Fahrrad gesehen mit 32 Zoll und ich fand es so hässlich. Aber wie gesagt, also...
Aber ich glaube, das ist kein Trend. Das kommt. Also es ist da.
Ja, es kommt. Es wird kommen, klar.
Also, im Cross-Country ist gesetzt und alles Weitere muss man beobachten.
Da sehe ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr den Nutzen, aber... sind wir dann irgendwie so in der nächsten Entwicklungsstufe, dann jetzt so 10 Jahre plus, sind wir dann irgendwie bei 34 oder 36 Zoll dann irgendwann? Also wo geht die Reise so hin?
Man weiß nicht. Manche Sachen muss man auch rückwärts betrachten. So, was hat Sinn gemacht? Und
Ich meine, also, es gibt heute immer noch 26 Zoll Mountainbikes, zum Beispiel zum Dirtjump und zum Slopestyle fahren, weil es einfach agiler ist.
So, ja, ne? Und für Kinderräder, ne? Kinderräder, für kleine Menschen, ne? ist das natürlich auch
also,
sinnvoll.
Also ich würde mal sagen, vielleicht, also das kann ja auch eine Philosophie sein, wenn du mehr Features, mehr verschiedene Arten von Fahrrädern hast, hast du vielleicht auch mehr potenzielle Kundschaft da draußen, die sich von einem, vielleicht gibt es da draußen Kundschaft, die sich mehr vom 32 Zoll Fahrrad abgeholt fühlen, die alles andere, was wir bis jetzt hatten, noch nicht fahren konnte oder so. Ich habe keine Ahnung, was weiß ich.
Ich glaube, es führt eher wieder zur allgemeinen Verwirrung bei, was muss ich kaufen?
Ja, das, da bin ich absolut, also mittelfristig und kurzfristig auf jeden Fall. Langfristig muss man dann halt gucken, fliegt was anderes dann aus dem Regal, wenn das dazu kommt. Aber ja, ich sag mal, wir hatten auch Fatbikes vor ein paar Jahren, und wo alle geglaubt haben, das wäre jetzt irgendwie so der neue Shit. Und aber 32 Zoll scheint ein bisschen mehr wirklich einen reellen Nutzen zu haben. Aber.
Bei Gravelbikes zum Beispiel, da dachten viele, das ist auf keinen Fall der neue Shit. Das wird sich nicht durchsetzen.
Mhm. Guck, was wir haben noch Country-Mountainbikes, wofür brauchen wir Gravelbikes?
Ne? Was da für, ja, genau. Und was da für ein Hype draus entstanden ist. Das finde ich auch. Also wie viele auch Branchen-Insider Dinge oft falsch einschätzen.
Glaub ich. Aber das Gravelbike, weißt du, was das, der Unterschied ist? Das Gravelbike hat vieles simplifiziert. Das ist das simplere Fahrrad.
Ja,
das Mountainbike ist viel komplexer. Also wenn du ein Cross-Country-Mountainbike vorne mit einer leichten Sit-Gabel und was weiß ich, dann noch ultra leicht bremsen und so weiter. Ey, das Gravelbike, das ist ja auch so für viele auch so eine Einstiegsdroge. Ne? Also so Studenten, die wollen irgendwie ein Fahrrad zum Commuten zur Uni haben, die kaufen sich dann irgendwie ein günstiges Rose zum Beispiel, wo sie dann vorne ihr Handy an den Lenker machen und so weiter und mit ihren Adidas Samba erstmal mitfahren und irgendwann merken so, irgendwie hätte ich auch Bock, das mal sportlicher zu nutzen. Und dann kommen sie peu à peu dazu.
Aber und da sind wir echt genau an dem Punkt, den du schon die ganze Zeit sagst, dass man eine Marke so mit Emotionen und mit aufladen muss, weil wenn wir über den Studenten reden, der eigentlich nur das Rad will, um zur Uni zu fahren, für den wäre eigentlich so ein Trekkingrad aus dem Baumarkt viel besser. Viel billiger, sitzt komfortabler, aber komplett uncool.
Total.
Und deswegen kauft er das nicht.
Genau, deswegen kaufen die auch immer noch diese ultra unbequem und immer wenn ich das sehe und mit diesen super schmalen, was ist das, 1 Zoll Bemantelung Peugeot-Fahrräder mit Rahmenschaltung, sind die ja teilweise noch unterwegs, ne? Weil sie irgendwie das cool finden und weil es halt günstig ist und so. Aber das ziehen sie dann irgendwie dem Tiefeinsteiger von der Oma, das sie eigentlich auch haben könnten, vor.
So, ja, ne?
Klar.
Ja, krass. Krass. Mhm. Tim, was haben wir noch am Zettel?
Ich weiß nicht, du hast doch deinen Zettel.
Ja, mein Zettel, der ist schon seit anderthalb Stunden durch, würde ich sagen.
Ja.
Aber ich fand es sehr spannend bisher.
Mountainbike fahren in Südafrika.
Das haben wir noch am Zettel? Ja, du bist ja halber Südafrikaner, ne?
Ich würde da mal so ein Plädoyer für halten wollen, eigentlich so ein bisschen. Die Rennradfahrer scheinen das so langsam für sich zu entdecken. Man sagt schon, es wird das neue Mallorca. Aber die Mountainbiker sind da natürlich zum Cape Epic und so weiter international da. Viele Rennteams machen da ihr Trainingslager. Aber ich sag mal so, auch die Gravity Mountainbiker kommen da sowas von krass auf ihre Kosten da unten. Und die Lebenshaltungskosten, also du hast klar den langen Flug, der kostet halt ein bisschen was, aber sobald du da unten bist, wohnst du vergleichsweise günstiger, als wenn du jetzt zum Beispiel dir ein Chalet irgendwo in
Zermatt.
In Zermatt oder was weiß ich, keine Ahnung, in, sag mal schnell, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, von dem geilen Bikepark in Frankreich, wo alle mal hinfahren.
Mein Gott, wie heißt der?
Châtel. Châtel, genau. Ja. So, wo du dann irgendeiner Bruchbude für Hunderte von Euros dann wohnen darfst, hast du da unten ganz andere Möglichkeiten, vor allem auch Essen und die Qualität des Essens, das Wetter ist der Hammer. Und wenn das Wetter hier richtig scheiße ist, ist da unten richtig geil, das ist die Faustregel. Und dann kannst du da unten so geil Spaß haben, Mountainbike fahren. Es gibt eine wahnsinnig geile Szene und so viele Möglichkeiten da zu fahren. Ich glaube, dass wir auch zukünftig noch sehr viele Südafrikaner im World Cup sehen werden.
Es gab jetzt mal einen
klar, Greg Minar, ja klar, es gab mal The Goat ist immer noch, aber der war ja lange Zeit sehr alleine da auf weiter Flur. Ja. Und ich glaube, dass da mittelfristig viele nachkommen werden, weil die Infrastruktur für die da unten extrem gut ist. Es fehlt immer noch ein Lift, aber die.
Aber wir haben ja E-Bikes.
Die haben E-Bikes, genau. Und die haben wahnsinnige Trailcenter. Der Sport ist Volkssport da unten, ist voll akzeptiert. Du hast krasse Communities da, also sowas, was ich in Deutschland gern mal sehen würde, so um Bike-Shops rum, die quasi wie so Familien funktionieren schon fast, wo dann hunderte von Leuten dann an so einem Bikeshop irgendwie sie zugehörig sind und dann immer einmal die Woche Ausfahrten machen und so weiter. Fahrradfahren in Südafrika ist geil. Also sowohl
Hat man jetzt tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, ne? In Deutschland. Aber wie du schon sagst, Anreise ist ein bisschen komplex, ne? Also weit und teuer.
Ja, in Anführungsstrichen.
Das ist ja, warum Mallorca unter den Rennradfahrern so boomt, ne? Du bist ja in 2 Stunden da.
Ja, genau.
Und kannst eigentlich morgens losfliegen und sitzt nachmittags schon auf dem Fahrrad.
Absolut.
Das ist schon geil.
Das stimmt auf jeden Fall. Für so einen Kurztrip ist das sicherlich Mallorca praktischer. Wenn du jetzt mal 2 Wochen Urlaub machen willst, ist aber Südafrika definitiv eine gute Wahl, wenn du nicht so ein Problem damit hast, so lange zu fliegen. Also 12 Stunden fliegt man ja. Man hat aber keine Zeitumstellung. Und man ist halt einfach im Sommer. Wenn hier halt richtig scheiß Winter ist, bist du da halt im Hochsommer. Und hast auf relativ kleinem Raum, also wenn man jetzt das Western Cape rund um Kapstadt, wahnsinnig viele Möglichkeiten zum Radfahren. Also zum Fotos machen auch natürlich, Bike Brands da unten zum Fotos machen, hinkommen zu der Zeit. Egal, was du machen willst, ob du Urban shooten willst, ob du Road, Gravel, du kommst da voll auf deine Kosten. Das ist echt
richtig. Man sagt ja immer, Südafrika hat, oder ich meine, sagt man nicht, ist ja so, mit der Kriminalität so ein bisschen zu kämpfen. Hm? Du bist ja live da, ist es so? Also wie muss man sich da verhalten? Wenn du in eine falsche Gegend mit dem Rad reinfährst, kommst du ohne wieder raus, oder?
Ja, also also nein. Also erstmal sage ich so, dass, weil das ja so für uns Europäer, die so behütet und so sicher aufwachsen, ist das immer so ein krasses Thema. Deswegen wird das immer so nach vorne gestellt. Aber wenn du da unten bist, ist es natürlich, hast du eine Kriminalität da. Du hast natürlich auch die Schere zwischen Arm und Reich ist da deutlich präsenter als bei uns. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und ich will auch nichts irgendwie kleinreden oder so. Aber wenn du dich an ein paar Regeln hältst, bist du da genauso frei wie hier. Ich gehe da Mountainbike fahren alleine auf Trails. Ich gehe alleine Fahrrad fahren, überhaupt kein Thema. Aber es gibt halt ein paar Ecken, wo du halt nicht reinfährst. Gibt es aber in Europa auch, wo du nicht reinfährst. So, ne? Kannst mal Pech haben mit einem beschissenen Timing irgendwie oder so. Aber ich bin jetzt seit 2011 regelmäßig da unten und mir ist noch nichts Krasses passiert.
Du bist ja auch hier.
Bitte?
Du bist ja auch hier. Also jetzt bist nicht erschossen worden.
Und ja, so. Ich bin auch hier,
genau. Ja, bist nicht erschossen worden. Aber ich erinnere mich an Gespräche und ich meine, das wäre mit deinem Vater gewesen. Mhm. Und da war irgendwelche Verwandtschaft aus Südafrika hier oben. Mhm. Kinder, ne? Ich weiß nicht wer.
Meine beiden Stiefsöhne.
Wahrscheinlich, ne? Ja. Und ich meine, dann hätte der Pinko die gefragt, so nach dem Deutschlandaufenthalt, so was denn das Geilste war, was ihnen jetzt hier am besten gefallen hat. Und dann haben die gesagt, dass man hier so frei ist. Mhm. Das fand ich schon krass, wenn Kinder das so, sich so im eigenen Land so ein bisschen eingesperrt fühlen.
Das ist natürlich auch, wenn du jetzt selber noch nicht mobil bist, ist das auch nochmal ein anderer Schnack. Aber wenn du ein Auto da unten hast, was anderes. Also wir leben ja in so einer gated Community und unsere Kinder wissen immer, wo die sind. Weil wir die, also jetzt hat der Große einen Führerschein gerade gemacht, deswegen, also das ist auch Lebensqualität, die da zurückgewonnen wurde, weil sonst sitzt du halt einfach jeden Tag so viel im Auto und fährst hier halt durch die Gegend. Ohne Auto bist du da natürlich als Jugendlicher immer auf die Eltern angewiesen, ne? Dass sie dich überall hinfahren, weil Public Transportation gibt es quasi für Heranwachsende da nicht, was ungefährlich ist. Aber sobald du ein Auto hast, bist du da frei und kannst dich frei bewegen. Aber du fährst halt viel mit dem Auto rum, wenn du commuten willst. Ja. Du kannst auch von der Tür aus losfahren und Radfahren gehen.
Das ist in Amerika genauso, ne? Die sitzen ja auch so viel im Auto, weil die Distanzen so riesig sind.
Einmal das und auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Kalifornien ist ja dann immer so der Ort gewesen, wo ich, wenn ich in den USA war, viel war. Das hat sich auch krass zum Negativen da geändert. Also das ist da kein großer Unterschied mehr zu Südafrika. Was die Abschottung, was die Kriminalität auf der Straße, die Verwahrlosung auf der Straße teilweise angeht, ne?
Ja.
Da sind wir hier in Europa schon in einer ziemlichen Bubble. Man muss sich immer bewusst machen, dass 80% der Länder auf der Welt sind eigentlich so wie Südafrika. Mhm. Und aber nur weil das halt so eine beliebte Reisedestination ist von uns Europäern, ist das immer wieder ein Thema.
Ja.
Aber es ist eigentlich, also man soll es nicht, ich will es nicht kleinreden, aber es ist eigentlich fast das gängigere Modell, wenn man das jetzt mal global betrachtet.
Ja.
Als so wie wir hier leben. Uns geht es ja schon ganz schön gut.
Ja, ich glaube, das machen sich viele gar nicht bewusst, wie gut es uns hier geht. Ne? Also wenn ich Leute rede, ich auswandern, hier alles so scheiße, in Deutschland funktioniert ja nichts und so. Und ich mir, ja, dann mach viel Spaß, ey. Wo willst du hin? Ja. In die Schweiz, dann brauchst du aber noch ein bisschen mehr Cashflow.
Genau. Du kannst du nach Skandinavien, dann frisst du aber einen Arsch ab und sitzt viel im Dunkeln. Es ist schon wirklich, und ich habe das jetzt noch durch diese, durch mein Lebensmodell mit zur Hälfte Südafrika oder nicht ganz zur Hälfte, viel mehr schätzen gelernt auch wieder, wie gut es uns hier geht und was ich auch an Deutschland so schätze. Ne? Also ich fand es noch nie kacke hier oder so. Es gab immer Momente, wo man denkt so, nervt mich schon jetzt gerade hier, vor allem halt, wenn das Wetter abkackt, aber sonst geht es uns hier echt schon immer wahnsinnig gut. Und wenn ich dann so am Kofferband stehe und am Flughafen ankomme und ich gucke dann immer in diese ganzen Gesichter, die dann da so, wo ich mir denke, so, ihr wart gerade alle irgendwie im geilen Urlaub und jetzt steht ihr da wieder alle.
Denk ich also, ey, ja, da kann das Land nichts für, das Mentality.
Ja, das Mentality,
das auf Mentality. Jeden Fall. Aber was ich sagen muss, was mich abnervt hier, ist dieser Umgang mit Mountainbikern in Deutschland. Also, wenn hier irgendwo was in Anführungsstrichen Illegales entsteht, also irgendwelche Trails, jetzt haben sie gerade in Leverkusen, war ein Riesenartikel in der Zeitung, da haben sie in so einem abgelegenen Waldstück eine Dirtbahn und Pumptrack gebaut, also besser als jeder Bikepark. Mhm. Wird natürlich sofort abgerissen. Ne?
Und Trails. Ist das dieses Ding, was mit so einem Holzdrop losging?
Ja.
Sowieso Compton hieß das doch.
Ich weiß es nicht.
Ich hatte mal gedacht, das wäre legal, der Spot. Okay, das wusste
ich gar nicht. Okay. Nee, ich glaube nicht. Und es wird immer, in Deutschland wird immer mit Verboten reagiert. Ne? Erstmal platt machen und danach gehen wir vielleicht in einen Dialog, aber auch nur vielleicht, weil erstmal ist verboten, das machen wir kaputt. Und in anderen Ländern, wir waren jetzt gerade im Urlaub in Schottland, da war ich vor 8 Jahren schon mal mit dem Tobi-Waggon und da sind wir durch den Wald gefahren, da waren Millionen illegaler Trails, einer geiler als der andere. Ne? Und dieses Jahr sind wir da wieder hingekommen und die wurden anscheinend entdeckt.
Würde man jetzt beschildert.
In Deutschland wären sie jetzt weg. Genau, dort sind sie beschildert. Offiziell, alles. Ja. Wo die auch denken, ja klar, ey, die haben jetzt hier was geschaffen, das können wir so lassen, dann machen wir legal, gießen wir in den legalen Rahmen, alle sind happy. Es funktioniert bei uns nicht.
Hat die DIMP hier und da mal hingekriegt? Da in Hannover zum Beispiel gibt es ja dieses eine Aushängeschild, dann haben sie das im Hürtgenwald, glaube ich, hingekriegt und so. Ne? Also es gibt so ein paar Spots, wo...
Der Hürtgenwald war vorher schon.
Aber ja, vorher schon der Bikepark, schon.
Stimmt. Ja, die deutschen Behörden und so, die haben immer Angst, dass man da ja den Bikern signalisiert, sie müssen nur irgendwo illegal was bauen, dann wird das danach legal. Aber die Denke ist natürlich...
Naja, totaler Kokolores. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie es jetzt hier ist. In Solingen kenne ich natürlich auch die Trails, aber jetzt zum Beispiel im südlichen Dortmund und so weiter, da ist so viel los, da kann der Förster sich auf den Kopf stellen. Der legt dann da wieder einen Baum quer, dann 2 Tage später ist der Trail entweder oben drüber oder dran vorbei.
Ja.
Also es nervt schon ein bisschen, dass wir da so ein Katz-und-Maus-Spiel irgendwie so haben.
Voll.
Aber... ich glaube, da sind wir schon auch, haben wir schon eine gewisse kritische Masse da mittlerweile erreicht, dass, ja, wie soll ich sagen, du kannst das jetzt in einen kompletten Krieg ausarten lassen, aber ich glaube nicht, dass das irgendjemand will. Ich finde, man sollte immer, beide Seiten sollten immer respektvoll miteinander umgehen. Es gibt auch bei uns Mountainbikern Arschlöcher, die voll auf so einem Forstweg runterheizen, wo Mütter mit ihren Kinderwegen oder Hunden spazieren gehen und so weiter und da keine Rücksicht drauf nehmen. Das ist auch kacke. Aber es gibt auch den Förster, der Nagelbretter auf den Trail legt. Den gibt's auch.
Den kenne ich nicht, aber...
Ja. Und da ist es zum Beispiel in Südafrika ganz anders. Gelebte Kultur, Volkssport. Da ist sogar ein Gymnasium bei uns im Ort, ein junges Gymnasium, wo Mountainbiken Fach ist. Das ist... Ja, da wird da ganz anders mit umgegangen. Es gibt da keine illegalen Trails. Es gibt da nur legale Trails, die dann in irgendwelchen Nature Reserves sind und so weiter oder auf Privatgrundstücken. Die Leute haben ja auch riesige Privatgrundstücke da.
Ja.
Das ist zum Beispiel diese eine Wine Farm bei uns im Ort, wo auch eigentlich jedes Jahr auch der Cape Epic entweder startet oder endet. Die haben einfach mal 110 Mountainbike-Kilometer auf ihrem Grundstück. Einfach mal so eine Farm.
Ja.
Und solche Sachen gibt es dann halt da unten. Ja, aber ansonsten ja in Deutschland, klar, hast viele Mountainbiker. Wir haben ja, glaube ich, mehr Mountainbiker mittlerweile, als wir Leute im Fußballverein haben.
Auch deutlich mehr Fußballplätze.
Deutlich mehr Fußballplätze, genau. aber es werden auch immer mehr Pumptracks gebaut. Als ich, was ja ein super, ich sag jetzt mal, Einstieg ist für die Kids.
Ja.
Und es gibt auch viel mehr Bikeparks. Als ich damals angefangen mit Fahrradfahren, ich bin ja mit BMX Race angefangen. Gab es hier nichts hier
in
Nordrhein-Westfalen. Nee, in Sonnborn, die BMX-Bahn wurde gerade zugemacht. Nicht Sonnborn, wie hieß das da oben, wo jetzt der Klingentrail ist, in Solingen. Egal. Die wurde gerade zugemacht und so. Und ich musste immer nach Süddeutschland oder Norddeutschland zu den Rennen oder ins Trainingslager, weil es hier nichts gab. Und heute gibt es in jedem Ort 2, 3 Pumptracks und Trails und Bikeparks und was weiß ich was.
Also ich bin ja noch ein Semester älter als du. Ich habe es ja noch live miterlebt, wie in Deutschland der allererste Bikepark eröffnet hat. Das war Tottenau im Schwarzwald. Mhm. Das war, die Szene hat das gefeiert, ey, als wäre.
Wann war das denn? Das müsste ich eigentlich auch erlebt haben.
Das müsste so 98, 97, 98, so
in ja, dem Bereich. Ja, nee, ich bin, glaube ich, so richtig wieder zum Mountainbiken gekommen, ein bisschen später.
Ja, du hast ja mal so eine Phase, wo du nicht so Bock hattest, ne?
Ja, bin ich kiffen, Skateboard fahren, ne? Klar, hatten wir alle. Graffiti malen. Graffiti malen, genau. Die Zeit, die war ein paar Jahre. Und dann habe ich aber wieder zu zwei Rädern zurückgefunden. Und ja, aber dann war das so, da habe ich ja in Homburg da damals die Strecke gebaut mit dem ja, Kai Emrich.
Ich erinnere mich. Da waren wir im Grassier doch mal und haben
genau,
versucht, da was zu filmen.
Genau, gestimmt. Da war der Grassier mal für so eine Aktivierungskampagne. Damals hat man das noch nicht so genannt, aber das war eigentlich eine Aktivierungskampagne für Commensal.
Und Pimp Juice, oder?
Was war das denn nochmal?
Pimp Juice, das sollte so eine Art Red Bull werden. Und das hatte dein Vater auch irgendwie so mit.
Stimmt.
Aber selbst der konnte sich nicht mehr so richtig dran erinnern.
Ach, krass, stimmt ja.
Pimp Juice.
Pimp Juice. Und das war vom Cedric damals?
Nee, das war irgendwie eine Düsseldorfer Agentur oder so, die das gemacht hat. Und die wollten aber den Cedric so als Ambassador dann da mit reinbringen.
Ach so, ist ja witzig.
Aber es gab wieder keine klaren Absprachen. Keiner wusste, wer was macht für was und was gibt's an Geld. Gibt's überhaupt was? Keine Ahnung. Und am Ende ist alles so ein bisschen im Sand verlaufen. Mhm. Ja. Mhm. Ja, wie das oft so ist.
Ja.
Ja, nee. Cool. Cool, Emma, hat mich mega gefreut, dass du die weite Reise über die wirklich türkische A46 hier rüber gemacht hast.
Ja.
Aber die Spritpreise sind anscheinend noch nicht hoch genug. Die Leute fahren immer noch.
Die fahren immer noch, auf jeden Fall.
Die fahren immer
noch. Weil die Bahn ist auch manchmal echt keine Option, muss ich leider sagen. Ich habe jetzt auch ein paar Mal wieder Bahn gefahren.
Nee, also zur Zeit, gerade mit
Reise. Ey, Wahnsinn.
Ja, wenn du keine Bahncard hast. Ja, und jetzt sanieren sie auch hier die Bahnstrecken, also du stehst auch,
ja, das kommt auch noch hinzu,
in Schienenersatzverkehr und so. Aber ich feiere das gerade so hart, wir haben ja vor 2 Jahren so eine Photovoltaikanlage aufs Haus gebaut und ein Elektroauto geleast. Und ey, seitdem fahren wir nur noch mit der Karre, ne? Seitdem die Preise jetzt so hoch gegangen sind.
Ist geil.
Ich packe mein Rad da hinten rein und das ist so geil, du lädst einfach mal mit Sonnenenergie auf.
Ja.
Und der Sonne ist es so fucking egal, ob ein Trump die Straße von Hormus blockiert oder sie blockieren lässt.
Ja.
Das juckt die Sonne.
Das müssen wir alle noch mal ein bisschen mehr raffen,
dass
wir da ein bisschen unabhängiger werden, weil wir haben die Ressourcen da. Jetzt haben sie im Rhein das erste, jetzt weiß ich wieder nicht, wie der Fachbegriff ist, aber quasi dieses, so ein Wasserkraftwerk, was so schwimmt im Rhein, so Turbinen quasi. Am Betrieb wird so, ey, lass uns doch mal ein bisschen unabhängiger werden.
Ja, macht schon Sinn.
Das ist voll wichtig. Und Energie ist ja eigentlich genug da. Man muss ja nur
nutzen.
Das Speichern ist noch so ein Thema und das Nutzen auf jeden Fall.
Ja.
Und auch dieser von vielen noch so geschürte Hass auf E-Autos. Weil
ja, ist das reicht. Gibt's da Hass?
Ja, nicht so Hass, aber so, ja, nee, also für mich ist das nichts, weil da kann ich ja nicht in Urlaub fahren.
Mhm.
So, ja, wie oft fährst du in Urlaub? 2-mal im Jahr? Also das kannst du planen, das geht auch mit dem E-Auto. Klar, brauchst du vielleicht ein bisschen länger, aber alles andere geht so viel geiler mit dem E-Auto.
Auf jeden Fall.
Also wirklich, das hat eigentlich nur
Vorteile. Bei mir ist es noch so ein bisschen unpraktisch jetzt, weil ich wohne in der 5. Etage
in
der Stadt, so ich habe keine Ladesäule
und im
Büro habe ich auch keine Lademöglichkeit. Das ist kacke, wenn du zu Hause nicht und nirgendwo wo das Auto länger steht, laden kannst.
Ja.
Dann bist du immer so, musst du immer alles so um dein Auto herum planen.
Nee, das ist doof.
Was das angeht, sind wir echt ein Entwicklungsland. Auch die Ladesäulen draußen sind alle viel zu teuer. Also da lohnt sich das nicht.
Ist das so?
Ja. Also die jetzt so an der Straße stehen oder was?
Ja, das ist echt scheiße. Also ich bin jetzt mit dem Ding, mit der Büchse echt mal zu THP in die Pfalz gefahren. Da musste ich unterwegs laden. Dann willst du auch schnell laden.
Mhm.
Dann stehst du an so einer Schnellladesäule und die nehmen sich dann richtig. Also das ist dann
fast... Oder sie sind im Arsch, das gab es auch.
Oder sind im Arsch. Mhm. Das ist dann nicht so cool.
Mhm.
Aber ich sag mal, wenn du die Möglichkeit hast zu Hause über eine Wallbox oder sogar eine eigene Photovoltaikanlage...
Und dieses, wie nennt sich das denn nochmal, dass du mit dem Auto, dass du den Auto als Energiespeicher nutzen kannst, das hat Deutschland ja auch immer noch verboten.
Ne? Bidirektionales Laden,
dass
du auch wieder einspeichen kannst, ja. Aber das ist so, Langfristperspektive ist das ja so gewollt, dass eigentlich alle E-Autos bidirektional laden können, weil...
Dein Polestar kann das doch, oder?
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Ich glaube ja, der kann das.
Auf jeden Fall hättest du dann ja einen riesen mobilen Speicher.
Ja,
ne? Also
wenn das jeder machen könnte,
dann hätten wir wirklich viele Energieprobleme gar nicht. Aber ich weiß auch nicht, da sind die Energiekonzerne noch nicht so pfiffig oder ich weiß auch nicht, wer das blockiert. Wir haben ja auch dadurch, ich habe mich jetzt ziemlich damit beschäftigt, ne? Wir haben so einen Stromtarif, wo du alle Viertelstunde eigentlich den Börsenpreis von Strom kriegst.
Mhm.
Und tagsüber, an so einem Tag wie jetzt, wo die Sonne brennt, wo Wind vielleicht noch in der Nordsee geht und so, dann hast du negative Strompreise. Das heißt, die sind eigentlich froh, wenn du Strom aus dem Netz rausziehst, um das Netz zu entlassen. Trotzdem zahlst du aber an der Schnellladesäule 60 Cent für die Kilowattstunde. Wenn die sagen würden, in den Phasen zahlst du gar nichts. Das wäre so Win-Win. Ne? Du würdest die E-Mobilität anfeuern und gleichzeitig das Netz entlassen.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, warum die auf so Ideen nicht kommen. Aber egal.
Ja, du. Am Ende des Tages wollen sie
ja, sehr viel Geld verdienen, ihre Shareholder glücklich machen.
Ja, das
die
ist
haben ja immer Angst, dass so Innovationen dann quasi an ihrem eigenen Ast sägt.
Ja.
Und ja, das ist das Thema. Lieber noch ein paar Kohlekraftwerke laufen lassen.
Lieber lassen wir ein paar AKWs wieder anschalten.
Oder so.
Ah, gut, herrlich. Ehe wir hier zu politisch werden, trinken wir unser Bier aus.
So ist es.
Und wie gesagt, habe mich gefreut, dass du hier warst, Tim.
Ja,
und,
danke für die Einladung.
Nächstes Mal um Fahrrad.
Ja, bitte.
Tschüss.
Cool. Ciao.